Servus, grüezi und hallo. Habe ich das schon mal benutzt zur Anmoderation? Ich weiß es nicht. Falls ja, kann ja auch doppelt passieren oder dreifach. Wir sind die beleuchteten Brüder. Mein Name ist Tim und ich bin hier mit meinem beleuchteten Bruder Benny. Hallo, Benny.
Hallo, Tim.
Wir sind hier und machen eine neue Podcast-Folge, Folge 171. Und ich freue mich darauf. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich freue mich auch darauf.
Wirklich?
No shit.
Sagst du das nur, um cool zu sein?
Weder um cool zu sein, noch um dir einen Gefallen zu tun oder mich bei irgendjemandem anzubiedern. Ich freue mich drauf.
Ja, mach dich aber cool.
Ja, das ist ein guter Beifang.
Ja.
Ist das nicht geil, wenn man cool ist durch die Dinge, die man gerne tut?
Das, ja.
So viele Leute müssen sich anstrengen, um cool zu sein. Und bei uns kommt das einfach mit
dem
Leben.
Klappt das bei irgendjemandem mit dem cool sein, der oder die sich anstrengt, ist aber nicht von sich heraus ist?
Bei den allermeisten, glaube ich.
Ja?
Es kommt auf deine Peer Group an.
Ich glaube, das kommt auf deine Definition von Coolness an. Geht es jetzt darum, Cappy falsch rum aufzusetzen? Das kriegt ja jeder
cool
Person.
Cool ist ja nur, wenn du als cool gesehen wirst. Du bist ja nicht cool nur für dich. Cool ist immer eine Abhängigkeit der Bewertung anderer.
Ja.
Das heißt, wenn du deiner Peer Group cool sein willst, indem du bestimmte Dinge tust, die nicht aus dir selbst rauskommen,
aber werden Leute wirklich als cool wahrgenommen, wenn man denen vielleicht anmerkt, dass das nur gewollt ist und nicht
als... Vielleicht werden sie dann akzeptiert in der Gruppe, aber sie sind nicht wirklich cool.
Sie sind nicht wirklich cool.
Und cool sind die, die es wirklich sind. Und die anderen passen sich an, weil sie sonst uncool sind. Also es gibt diesen... Es gibt diesen Mittelzwischenstand zwischen cool und uncool, das ist dabei.
Bei den Coolen dabei. Ich glaube, es ist eine notwendige Bedingung für Coolness, nicht cool sein zu wollen.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sich richtig anstrengen, cool zu sein und so, und das auch irgendwie einfach, weil sie cool sein wollen und es schaffen. Weil sie
und
Blender,
das,
alle Blender.
Ja,
sind,
das stimmt. Also sie schaffen es nicht bei jeder Person, aber sie schaffen es bei manchen.
Ja.
Und ja,
jeder, man muss sich halt seine Leute aussuchen. So Elon Musk ist doch zum Beispiel sehr gut darin, von vielen Leuten cool gefunden zu werden.
Gibt es wirklich Leute, die den ernsthaft cool finden?
Ja, richtig viele Leute,
also
Millionen,
cool.
Ja.
Also,
Fanboys.
Keine Ahnung, Visionär,
nein, cool, wirklich cool.
Genialer Geist des
21. Richtig viele Fanboys.
Aber cool, wie der da auf der Bühne rumhüpft, wenn Donald Trump spricht oder Let That Sink In, diese Scheiße.
Ich glaube auch, Let That Sink In fanden richtig viele Leute cool.
Ich glaube das nicht.
Auf jeden Fall.
Ich will es nicht glauben.
Okay, das darfst du.
Ich möchte mich dafür entscheiden, es nicht glauben zu müssen. Muss ich auch nicht, weil Beweise gibt es nicht. Interessant. Wir haben vor vielen Folgen mal darüber gesprochen, dass meine Frau sehr verklausuliert zu mir gesagt hat, dass ich uncool bin. Und ich glaube, da haben wir auch schon über die Coolness-Definition gesprochen. Und ich glaube, wir waren uns eigentlich einig, dass das so genuin sein muss, so aus sich selbst heraus.
Authentisch.
Authentisch ist das viel bessere Wort. Aber es stimmt natürlich, wenn man irgendwie Idioten hat, die einem folgen, dann reicht es auch nur so zu tun.
Als aber vielleicht nicht nur Idioten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Leute sich wirklich Mühe geben damit und sagen, das ist meine Mission.
Und da würdest du Elon Musk reinziehen?
Nein, dann nicht.
Okay.
Aber Leute, die versuchen, eine Nische für sich zu finden, Lifestyle zu besetzen, die sich damit auseinandersetzen, die wirklich einfach nur das, also du kannst ja sagen, ich habe das Ziel, einen richtig schönen Tisch zu schreinern.
Ja.
Und dann liest du dir YouTube-Tutorials durch und guckst bei anderen zu und irgendwann hast du einen richtig schönen Tisch geschreinert. Ich glaube, du kannst dir auch den Kopf setzen, cool zu sein. Überlegst du, was ist cool, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um das zu sein. Und dann machst du das wie so ein...
Kommt man dann YouTube-Video, how to be cool.
Ja, so wie so Karriere-Leute, die sich zu Hause hinsetzen und sagen, ich will hustlen, ich will da rauskommen und dann machen. Ich glaube, das funktioniert auch mit cool. Das ist dann vielleicht nicht authentisch, aber am Ende würde ich sagen, wer so viel Invest reingibt, dann ist es vielleicht auch okay. Also da gleichst du die natürliche Lässigkeit einfach mit Zeit und Mühe und Eifer aus.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und zwar, weil nach meinem persönlichen Empfinden von Coolness immanent dazugehört, dass es nicht gewollt sein darf. Und in dem Moment, wo jemand einfach sich sehr viel Mühe und gibt und Fleiß reinsteckt ins Coolsein, dann kriegt man das ja mit.
Ja, weil du aber gut darin bist, und wenn es jemand sehr gut darin ist, dich zu täuschen.
Ja, es geht.
Weißt du, so ein Magier auf der Bühne.
Ja.
Der, du weißt, dass er nicht wirklich magisch ist und nicht wirklich mit von Magie betroffen ist. Aber vielleicht schafft er es doch, die Illusion zu erzeugen, dass du in dem Publikum sitzt und für einen Moment denkst, Mann, der ist cool. Es gibt bestimmt auch Celebrities, die du cool findest, die das einfach drauf haben.
Jennifer Lawrence.
Ja, die ist bestimmt nicht cool. In echt.
Die ist mega cool. Ich glaube,
die ist in echt cool.
Glaube ich auch.
Aber vielleicht ist es kein gutes Beispiel. Aber ich rede ja nur theoretisch. Ich kann es mir vorstellen, dass es gelingen kann. Wenn es Leute gibt, die dir denken, dass sie vor deinen Augen verschwinden können, gibt es auch Leute, die dir weismachen können, dass sie cool sind, obwohl sie es nicht sind. Und vielleicht ist das irgendwie cool, wenn die das können. Und das ist die Frage.
Also, worauf ich mich einlassen könnte, es gibt bestimmt Leute, die jetzt vielleicht von der Art her nicht cool sind oder vielleicht auch nicht cool aussehen, aber irgendwas Cooles können. So wie jetzt dein Magier-Beispiel.
Ja.
Davon kann ich mich, glaube ich, blenden lassen. Aber ich glaube, ich trenne das nochmal. Lass uns mal aufhören, über cool zu sprechen. Wie geht's dir denn?
Klingt wie ein harter Diss.
Ich möchte jetzt über was Uncooles sprechen. Wie geht's dir? So war es gar nicht gemeint, aber...
Nee.
Ist okay. Ich nehme es trotzdem.
Mir geht's gut, erstaunlich gut dafür, dass... Ich glaube, es ist langweilig. Was ist das? Wie vielte Wintersaison ist das jetzt? Bei uns fünfte, vierte?
19 war die erste, ne? War die erste, ist die fünfte.
Wow, die fünfte, die sechste.
Ach ja, weil wir das Jahr selber schon als Eins rechnen. Ja, das erste Jahr ist ja schon die Eins, nicht die Null.
Crazy. Also, das erste Jahr ist das erste Jahr, könnte man so sagen. Deswegen sind wir im sechsten Jahr.
Wintersaison.
Was wollte ich eigentlich sagen? Achso, jedes Jahr klage ich, und es wird auch jedes Jahr schlimmer, darüber, wie mich die graue Dunkelheit runterdrückt.
Mhm.
Und es ist auch so, aber ich bin dieses Jahr resistenter. Ich merke das, wenn ich morgens aufstehe und es dunkel ist, wenn ich durch die Suppe fahre, dass mir das schon, es drückt mich nicht runter, aber es will mich runterdrücken. Ich kriege die Schläge ab, aber sie prallen besser an mir ab als sonst.
Bist du resilienter als sonst?
Ich bin wintergefeiter, ja. Ich habe das Gefühl, das ist schlimmer als sonst. Ich kriege dollere Schläge, aber ich habe auch einen noch dolleren Panzer bekommen.
Mhm. Und du hast mehr Panzer bekommen, als die Schläge an Kraft zugenommen haben.
Genau.
Verstehe.
Das ist die Co-Evolution und ich bin der Gewinner.
Sehr gut. Die beleuchtenden Brüder, die Gewinner der Evolution. Auch das könnte mal ein neuer Claim sein.
Und wie geht's dir, Tim?
Mir geht's sehr gut, vielen Dank. Ich habe heute eine sehr schöne Nachricht bekommen, die genau eine sehr negative Seite hat, nämlich, dass ich in 2,5 Monaten, heute ist der 12.12.24, 20.16 Uhr am Abend, dass ich in 2,5 Monaten deine direkte Nachbarschaft verlassen werde und wegziehen werde.
Ja.
Das ist blöd, dass du nicht mehr nah dran sein wirst, aber alles andere ist geil. Und deswegen bin ich sehr happy und sehr glücklich.
Weil man muss sagen, wir in einer sehr, sehr schrecklichen Nachbarschaft leben und du der jetzt entkommst und mich hier zurücklässt.
Das werde ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen lassen. Werde ich nicht. Ist nicht so.
Nein,
aber
ist nicht so.
Es gibt viele, viele sinnvolle Gründe,
ja,
sich umzuorientieren. Und wir haben eine Wohnung gefunden, die wir sehr schön finden und in einer schönen Gegend, nah an unserer beider Arbeitsstellen, mit einer Badewanne, die mein Leben wieder um 180 Grad ins Gute drehen wird. Ohne Witz jetzt. Jetzt wird es ein bisschen deep und persönlich, aber das möchte ich trotzdem mal ganz kurz teilen. Seit ungefähr 6-7 Wochen hat sich wirklich, und ich werde jetzt absichtlich pathetisch, ein bisschen ein dunkler Schleier auf meine Seele gelegt, aufgrund der Wohnsituation, auf die ich jetzt hier nicht genauer eingehen möchte, aber du kennst sie und andere auch, und das sollte auch erstmal reichen als, also es hat sich etwas an der Wohnsituation in dem Haus, in dem ich wohne, verändert, und das hat mich extrem doll belastet, und zwar $4, als ich mir das tatsächlich selber eingestanden habe, was ich erst dann jetzt gemerkt habe, wo wir heute diese Zusage gekriegt haben, wie viel...
Weil der Schleier jetzt weggepustet wird.
Genau, an wie viel Ballast ich verloren habe.
Man hat es dir auch angemerkt. Du bist ein bisschen mehr durchs Leben geschlumpft als sonst.
Ja, das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Und jetzt fühle ich mich sehr leicht und habe auch wirklich das Gefühl, zum ersten Mal seit Wochen wieder so richtig unbeschwert.
Ach, wie schön.
Und das ist ein wunderbares Gefühl. Ich habe tatsächlich heute, habe ich dir gerade eben schon erzählt, heute sehr viel getanzt, viel gedappt, Freudendepps
noch
und nöcher.
Ich weiß nicht, ob einem das wirklich gut tut.
macht einen cool.
Ja, ja, genau. Darüber habe ich gerade nachgedacht, ob das so ein Ding ist, das einen cool macht.
Weiß ich nicht.
Oder ob das nicht funktioniert, wenn man nicht wirklich cool ist.
Es ist mittlerweile ein Insider zwischen mir und meiner Frau. Die war nun heute den ganzen Tag nicht da. Ich habe für mich allein und die Katzen gedeppt. Aber
ihr habt eine Sache zu einem Insider gemacht, die ein mega krasser Outsider ist. Das Wort gibt's nicht.
Ja.
Das muss man erstmal schaffen.
Haben wir geschafft.
Ihr seid echt ihr seid Profis.
Wir sind absolute Profis in Insider schaffen und immer gleiche Dinge immer wieder neu tun. Naja, also deswegen geht es mir ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Ich habe jetzt noch eine Arbeitswoche vor mir, die relativ voll wird. Also jetzt nächste Woche, heute ist Donnerstag. Und danach ist zwar für mich kein Urlaub, aber es kommen die Feiertage. Relativ viel Zeit für nicht so viele Aufgaben, die da anstehen, stand jetzt. Und das ist, macht mich auch ganz glücklich. Und aufregende Dinge erwarten mich in naher Zukunft. Und das ist schön.
Das freut mich sehr für dich. Sehr doll. Für euch da draußen bedeutet das möglicherweise, dass es in Zukunft wieder den einen oder anderen Skype.
Ja, ich glaube, wir haben das über Skype gemacht.
Ein Skype-Podcast geben wird.
Remote. Wir müssen keine Werbung machen.
Ein Remote-Podcast geben wird, denn wir werden das wahrscheinlich nicht jedes Mal schaffen.
Wir schaffen es doch nicht, uns einmal in zwei Wochen zu sehen.
Völlig außer Frage.
Das gibt's doch gar nicht, wenn wir eine halbe Stunde fahren müssen.
Aber haben wir das nicht vor Corona fast immer gemacht?
Vor Corona?
Ja,
vor Corona haben wir gar nicht viele Folgen gemacht. Wir haben ja im September, Oktober gestartet, 2019.
Na, stimmt, hast du recht.
Da kam ja nicht so viel, war nicht so viel Zeit, bis Corona kam.
Aber gut, das wird möglicherweise passieren.
Jo.
Ansonsten hat das für euch nur die Konsequenz, dass sich thematisch vielleicht nochmal wieder ein bisschen was um Umzug und dein neues Leben dann. Wie änderst du dich? Was verändert sich sonst so? Wie nimmst du das wahr?
Mein Ziel ist es, mega abartig zu werden, so abartig. Vom Charakter her.
Achso, ja, das passt natürlich dann.
Ja.
Das ist ein gutes Ziel. Du willst nicht cool werden, du willst abartig werden.
Ja, genau. Cool werden will jeder.
Hast du schon mal geguckt, wie weit der Fahrradweg ist?
Von hier dahin? Ja? Habe ich dir eben gerade schon erzählt, aber da hast du gerade so herzhaft in dein Aioli-Sandwich gebissen. 27 Minuten habe ich gestern gebraucht für genau die Strecke.
Alrighty.
Ja.
Das ist, boah, ist okay.
Hallo, wir hatten vorher 40 oder so.
Ja,
von daher,
okay.
Stehen wir dann im Base.
Ich fahre ja sehr gerne Fahrrad. Und ich fahre ja 50 Minuten zur Arbeit, wie jeder von euch weiß.
Ich habe zum Ende der letzten Folge erzählt, dass wir, wenn diese aufgenommen und veröffentlicht wird, ja sagen können, ob die aufgehobene Ureinsperrung dein Fahrradfahrverhalten wieder verändert hat. Können wir jetzt nicht, weil sich mittlerweile herausgestellt hat, die Sperrung wurde verlängert bis kommenden Sonntag.
So ist es. Ich fahre weiterhin Fahrrad.
Deswegen werden wir in der nächsten Folge vielleicht mal drüber nachdenken.
Ich bin nicht einmal mit der U-Bahn gefahren. Ich hätte mir auch sagen können, heute mache ich Maschinenersatzverkehr oder S-Bahn.
Mhm.
Nein, ich habe durchgezogen. Gerade gestern und vorgestern auch wieder.
Sehr gut.
25 Kilometer am Tag.
Das ist echt nicht schlecht.
Das ist echt nicht schlecht. Und es ist so schön. Ich denke, also ich kriege da so schöne poetische Gedanken bei. Also zum einen merke ich, was für ein Unterschied ist, Podcast oder Musik zu hören.
Mhm.
Wenn du Musik hörst, dann bewegen sich alle Menschen zu deiner Musik. Also ich fahre diese schöne Strecke an der Alster und dann laufen da irgendwie zwei Leute morgens im Zwielicht und sie joggen da und es passt perfekt zu Radiohead oder was auch immer ich gerade höre. Und das ist ganz schön und auch wenn ich den Abend zurückfahre, es ganz dunkel ist und ich am Wasser langfahre und das Wasser so spiegelglatt ist und dann sind da irgendwie so ein paar Jugendliche, die aus ihren Kajak steigen und sie steigen halt im Dunkeln aus dem Kajak, weil es halt Dezember ist.
Und
also sonst würde man denken, warum seid ihr nicht im Bett? Es ist dunkel. Aber nein, es ist erst 17.28 Uhr. Und von hinten scheint so ein Scheinwerfer und man sieht, das sind so schöne Dioramas, die dann plötzlich so, und dadurch, dass man die Musik hört und alle Geräusche, diese profanen Geräusche von Autos und was weiß ich, alle raus sind, ist es so, als wenn du so einen Film guckst, der von so einem schönen Score untermalt ist.
Das ist doch das Klassische, man hört Musik und alles um einen herum und auch man selbst ist Teil des Musikvideos.
Ja, genau.
Das
zu Musik. Und, aber es ist Real-Life-Poesie irgendwie. Es sind so richtig schöne kleine Bilder.
Ja, kenne ich.
Das ist ganz toll und das funktioniert bei Podcasts natürlich nicht, aber bei Musik funktioniert es umso besser.
Bei Musik ist die wichtigste Kunstform, da haben wir schon drüber gesprochen. Herzlichen Dank an all die Leute. Es waren nicht sehr viele, aber das macht es nicht weniger schön, die mich mit Hilfe ihres Spotify-Raps darüber informiert haben, dass wir in den Top 5 der meistgehörten Podcasts des letzten Jahres gelistet wurden. Das hat mich wirklich jedes Mal ganz ehrlich und von ganzem tiefsten Herzen extrem doll gefreut. Und deswegen danke.
Danke auch von mir. Ich habe es nicht mitbekommen, aber...
Nee, habe ich dir gar nichts von erzählt.
Aber es ist auch jedes Jahr so.
Es ist jedes Jahr so, dass ich dir nichts davon erzähle. Ich lasse dich nicht teilhaben an den guten Dingen.
Nächstes Mal, wenn wir zusammen sind, nee, ist das schon unser Jahresrückblick?
Nein. Warte mal ganz kurz. Oh, das ist eine interessante Frage. Wir planen gerade, können wir jetzt schon mal öffentlich machen, wir planen gerade den Jahresrückblick wieder live zu machen am 28. Dezember. Eventuell der 27. abends. Ich finde aber den 28. etwas besser.
Das ist ja genau...
Und das ist genau der Veröffentlichungstag der
nächsten Folge.
Nächsten Folge. Also nicht der, die wir jetzt gerade aufnehmen, sondern die nächste reguläre.
Ja.
Sollten wir es doch am 27. machen, dann ist vielleicht tatsächlich die nächste Folge, die veröffentlicht wird, der Teil 1 des Jahres.
Ja, aber wenn nicht, was ist denn dann? Das ist jetzt super seltsam.
Ja, das meine ich.
Am 28. live und gleichzeitig noch eine reguläre Folge, die da so untergemurkselt ist.
Nee, die veröffentlichen wir dann den Freitag, Samstag da drauf.
Oder am 21.
Teil 2 dann den Samstag da drauf.
Naja. Also es passiert was. Und der Jahresrückblick wird natürlich wieder live stattfinden.
Ja, das ist der Plan.
Das ist der Plan.
Und dieses Jahr, also wir hatten jetzt schon, ich glaube, zweimal den Corona-freien Jahresrückblick. Dann hatten wir zuletzt den kriegsfreien Jahresrückblick. Und dieses Jahr...
Ich hatte schon eine Idee.
Ja, ja, haben wir schon drüber gesprochen.
Was war's?
Der Trump-freie Jahresrückblick.
Donald Trump-freie
Jahresrückblick, ohne Donald Trump zu erwähnen. Damit sind wir wahrscheinlich wieder die Einzigen, die das anbieten. Also können wir schon vorstellen, dass es
Alleinstellungsmerkmal ist. 100% arschlochfrei nicht, aber nee. 100% Trump-frei.
Ja, genau.
Da könnte man, wenn wir jetzt schon so cooles Merchandise hätten, könnte man da coole so Comic-Grafiken zumachen.
Ja, okay. Trump-frei. Die beleuchteten Brüder. Definitiv Trump-frei. Definitiv nicht Trump-frei. Fry. So Trump. Wahnsinnig Trump. Für Donald Trump gesprochen. Trump allerdings fry. Nicht beim Jahresrückblick 2024. Seid dabei.
Da bleibt die Sau draußen.
Wir sagen nochmal bei Instagram Bescheid und so, wann das denn tatsächlich stattfindet und wo man uns gucken kann. Zur Eigenwerbung. Ich möchte nochmal festhalten, wo wir nun gerade jetzt den Jahresrückblick ansprechen. Mir ist kürzlich aufgefallen, dass wir für mich ganz unbemerkt in eine Phase des Jahrhunderts eingetreten sind mittlerweile, wo es völlig legitim und eindeutig ist, nur mit einer Zweierzahl das Jahr anzugeben.
Oh ja, da habe ich auch gerade drüber nachgedacht.
Was?
Und zwar deswegen, ja wirklich, weil hier unterm Schreibtisch der alte von meiner Oma gemalte Garfield-Teller liegt, den sie mir zum 30. Geburtstag, hätte ich fast gesagt, zu meinem
8.
Zum 8. Geburtstag, vielen Dank, das hätte ich auch rechnen und nicht zählen können, zu meinem 8. Geburtstag geschenkt hat und da steht das Datum drauf, 1992. Und mein Sohn fragte, was ist denn das für ein Jahr 1992?
Ja.
Da habe ich gesagt, früher haben wir die Zahlen noch anders genannt. Und dabei ist mir nochmal aufgefallen, oder die Frage gestellt, ob sich irgendwann nochmal ändern wird, ob man irgendwann nicht mehr von 2037, 49 redet, sondern von 2047.
Ja, oder, also.
Oder, wie du es jetzt gerade sagst.
Im Rückblick ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, heute ist der 12.12.24, klingt es überhaupt nicht komisch. Wenn man 2008 gesagt hätte, heute ist der 12.12.8, das hätte überhaupt nicht funktioniert.
Und war das schon bei 12 auch so?
Wäre auch nicht gegangen.
12.12.14?
Vielleicht hat es da so langsam angefangen, so ganz unbemerkt.
Aber das Recht 24 ist auch von der Länge her.
Ja, genau.
12.12.24. Wow, okay.
Ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich ist es nicht neu, aber es ist mir neu aufgefallen.
Oh Gott, und in den 20er Jahren, man spricht ja von den 20er Jahren, da hat man schon immer noch die 1920er vor Augen.
Ja.
Weil das erste Jahrzehnt ist, das so im Sinne von, ich will nicht sagen Popkultur, aber vielleicht doch ein bisschen
doch,
die Roaring Twenties und das wilde Leben damals.
Babylon, Berlin.
Das ist schon immer noch geprägt dadurch.
Aber die 1910er bezeichnet man nicht als die 10er.
Nee, genau.
Und die 2010er bezeichnet man als die 2010er. Mhm. Crazy. Vielleicht auch nicht crazy, vielleicht ganz normal.
Und das erleben wir ja noch, die 40er und so. Ob denn die 50er, ob das dann überschrieben wird. unsere Vergangenheit getilgt wird.
Ja, das passiert immer. Das ist der Lauf des Lebens.
Wie bei den Langoliers, wo die hinten alles abschneiden.
Genau. Die wahre Geschichte sind die Langoliers. Die Langoliers sind die wahre Geschichte. Die Langoliers machen mit der echten Geschichte das, was sie in der Geschichte von Stephen King machen.
Das sie am besten können sie auffressen. Und irgendwann wird auch die Geschichte von Stephen King aufgefressen werden. Und der letzte Mensch...
Von ihm selbst?
Nein, nicht er selbst. Er wird lange tot sein, wenn der letzte Mensch stirbt, der noch dem das Wort Langoliers etwas sagt. Irgendwann gibt es den letzten Menschen, den, wenn du am Sterbebett sagst, weißt du, was die Langoliers sind, nicht mit Nein antwortet. Es gibt einen einzigen Menschen noch geben.
Ich habe das Gefühl, unser Podcast hat auf jeden Fall dazu beigetragen, diese Zahl zu vergrößern. Also auch so in eine Zielgruppe hinein, die jetzt sonst vielleicht nicht von den Langoliers angeknabbert worden wäre. Da haben wir für gesorgt.
Jeder wird von den Langoliers irgendwann angeknabbert. Ja,
irgendwann ist es soweit. Ja. Irgendwann haben die Langoliers sich selbst verspeist.
Genau! Ja. Das ist doch geil.
Ich weiß nicht, die meisten wissen wahrscheinlich nicht, wer die Langoliers sind.
Ich bin mir sicher, dass wir schon mal in diesem Podcast die Story
haben wir auch, aber wer erinnert sich denn jetzt daran?
Das stimmt, und wer von den vielen hundert Leuten, die uns zuhören, hat auch Folge 37 gehört, wo wir bestimmt ausführlich über die Langoliers geredet haben. Google doch mal die Langoliers.
Wenn Stephen King wüsste, was er für einen Einfluss hat auf uns und unseren Podcast.
Stephen King hat ein Buch geschrieben. Über die Langoliers.
Namens Langoliers.
Das wurde auch verfilmt.
Ja.
In einem Zweiteiler.
TV-Zweiteiler.
Ein TV-Zweiteiler.
Ja. So wie der erste S-Film auch ein TV-Zweiteiler war.
Und den habe ich mal gesehen, vor vielen Jahren.
Tim Curry als Pennywise.
Als Langolier und als Pennywise. Da haben sie ihn wieder ausgegraben. Ja, gut.
Ja, und die fressen halt alles auf.
Die fressen, die sind im Grunde die Zeit. So ein bisschen.
Naja, die vertilgen alternative Zeitlinien.
Sind es alternative Zeitlinien?
Ja.
Ich glaube nicht, dass es alternative Zeit.
Ich kenne das Buch. Das ist so. Die aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt nicht mehr weiß, also Leute in einem Flugzeug landen auf einem Flughafen und da ist irgendwie nichts da und es ist irgendwie, weiß ich nicht, Milch verdirbt nicht und sowas, weil die Zeit nicht voranschreitet, weil die irgendwie auf dem Flug im Flugzeug aus der Zeitlinie rausgefadet sind aus irgendwelchen Gründen. Und das checken dann die Langoliers, die im Film dargestellt werden als gefräßige Kugeln, die im Grunde alles so auffressen, so die Umgebung, also ein bisschen wie beim Nichts bei Die unendliche Geschichte. Und die sollen die alternativen Zeitlinien wegsnacken, damit die nicht weiter existieren.
Aber so wurde das meines Wissens im Film nicht dargestellt, denn es geht nicht um alternative Zeitlinien im Sinne von entweder das ist die Realität oder das, und so wie du es beschreibst, ist es auch nicht so, weil auf dem Flughafen ist ja nichts. Das heißt, es ist keine alternative Realität, sondern im Film wurde das so beschrieben,
die Zeit läuft nicht weiter.
Dass man sich das vorstellen kann wie ein Zug, also das, die Realität, die wir kennen, ist ein Zug, der auf einer Schiene fährt.
Ja.
Und vor dem Zug wird laufend die Schiene aufgebaut.
Und hinten wird sie
weggesnackt.
Ja.
Und wenn du vom Zug runterfällst, bist du eine Weile noch auf der Strecke.
Ja.
Das heißt, die ganzen Dinge sind da, aber sie sind nicht mehr mit dem Zug, der das Leben ist. Also der Salat schmeckt nach nichts und es sind keine Menschen da. Nicht mehr bevölkert. Und irgendwann räumen halt die Langoliers hinten auf. Das ist so ein bisschen wie Sylt. An der einen Seite gehen die Dünen weg, an der anderen Seite kommen sie ran. Deswegen wandert diese Insel. Und so machen die Langoliers das auch. Deswegen sind die Langoliers auch nicht böse. Das macht sie so gruselig. Man kann nicht mit denen verhandeln. Man kann sie nicht vor denen verstecken, sondern sie kommen einfach gnadenlos.
Ja,
so wie die Borg.
Einfach nur den einen Auftrag. Und
sie haben niemanden Auftrag. Sie sind einfach. Deswegen ist es so wie...
Doch, sie haben den Auftrag, die Schienen wegzubauen.
Wer gibt denn den Auftrag Gott?
Das wissen wir nicht.
Ich glaube nicht, dass das ein Auftrag ist. Ich glaube, es ist nur eine Visualisierung dessen, dass die Realität aufgefressen wird. Das ist das Horrorkonzept dahinter. Die Welt, also die Zeit hört auf, die Welt hört auf zu existieren, wenn der Zug vorangeschritten ist. Und das wird nur durch diese Dinger. Wobei man sich schon fragt, wer hat den Dingern denn eigentlich mal einen Namen gegeben und hat das irgendwie.
Und warum müssen die Zähne haben?
Ja, haben die im Buch auch Zähne?
Ich erinnere mich da nicht mehr so genau dran.
Okay, genug über die Langoliers geredet. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall alle Bescheid und könnt auf eurem Sterbebett die Umfrage mit noch machen.
Stephen King ein bisschen länger im Gedächtnis des Kollektivs behalten.
Ich glaube, alle Leute, die heute leben, inklusive Neugeborener, werden nicht zu der Gruppe derjenigen zählen, die letzten sind, die Langoliers noch den die Lengoliers
inklusive halt Neugeborener. Das heißt, auch Menschen, die jetzt noch nicht geboren sind, werden noch von den Lengoliers erfahren. Naja, glaube ich auch.
Sicher.
Und was ist denn überhaupt, wenn irgendwann die Zivilisation untergeht, aus welchen Gründen auch immer, und dann in 5000 Jahren gibt es dann wieder neu evolutionierte Menschen, die dann so aus den Trümmern der alten Welt darin rumforschen und tatsächlich Datenträger mit Podcasts und so finden.
Ja.
Und dann hören die diese Folge.
Ja.
Moin, wir sind die beleuchteten Brüder. Wir waren die größten Stars des Jahres 2024 auf der ganzen Welt. Die ganze Welt hat Deutsch gesprochen, deswegen machen wir das.
Eigentlich sind wir Portugiesen.
Eigentlich. Portugal
war ein Land.
Gab's mal. Da kann man gut surfen.
Bis zum Jahr 2048.
Könnte das ein Podcast-Konzept sein, dass man sich immer vorstellt, man nimmt so eine Art Zeitkapsel für die Zukunft auf?
Ja.
Aber dann muss es auch der Wahrheit entsprechen. Ja. Jeder Dokumentationspodcast macht das eigentlich. Nur, dass sie das nicht so nennen, aber.
Nee, stimmt.
Basically ist es das. Apropos Wrapped, ich habe letztes Jahr 527 Stunden Podcast gehört.
Uiuiui.
Das ist ordentlich, oder?
Ja, das ist ordentlich.
527 Stunden.
Das sind viele Tage am Stück.
Mehrere. Mehr als 10.
Ja.
Viel mehr als 10. Nicht viel mehr. Ein paar mehr als 10 Tage am Stück. Findest du das? Ist gut?
Okay, du machst das ja gerne, sagst du.
Ich mach das sehr gerne.
Warum nicht? Feel free to. Hör so viel Podcast.
Mach ich. Mach das alle. Und am besten unseren.
Unser Podcast ist auch mein Podcast Nummer 1. Ich habe dieses Jahr 3 verschiedene Podcasts gehört.
Nur 3 gehört? Ja. Süß. Ja, unser ist bei mir Platz 3. Aber das hängt einfach davon ab, wie viele Folgen oder ja, jeweils veröffentlicht werden von den einzelnen Podcasts, nicht?
Nicht. Und Musik war auch krass bei mir. Ganz viele Künstlerinnen, ganz viel.
Bei mir sind alle Top 5 Songs von Paula Hartmann. Erwartungsgemäß. Ich bin bei den Top 0,05% der Paula Hartmann-Fans. Und da sind ja diese ganzen Male, wo ich sie auf Platte gehört habe, gar nicht dabei.
Ja, richtig. Dann bist du 0,03 wahrscheinlich.
Ich habe noch keine geringere Zahl gesehen, auch bei den ganzen geteilten Stories nicht. Ja.
Höhere. Ach, geringere Prozentzahl.
Geringere Prozentzahl, ja.
Ja. Guck mal, ich habe da so ein Artefakt auf meinem Monitor.
Ja, richtig gut, darüber zu reden. Beschreib's doch nochmal ein bisschen genauer.
Ja, das ist genau über der Uhrzeit, 20.35 Uhr. Das sind so 3 Striche, würde ich sagen, die ganze Zeit wild blinken. Das irritiert mich. Jetzt hat es aufgehört.
Es wurde erwischt. Es fühlte sich ertappt, jetzt hat es aufgehört.
Das Artefakt. Es gibt große Neuigkeiten in der Welt.
Ja.
Syrien,
das stimmt.
Das ist krass.
Endlich kann man wieder abschieben. Endlich.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Die ganze CDU geht geschlossen in die Wichskabine, weil die sich so glücklich schätzen, endlich wieder nach Syrien abschieben zu dürfen.
Nicht die ganze CDU, aber tatsächlich muss ich sagen, ich bin ja sonst immer eher so relativierend, was diese ganze schnelle Kritik von links angeht, aber da hat mein Herz auch gewackelt, als ich gehört habe, was für eine Niedertracht in der Geschwindigkeit,
ja, Jens Spahn,
in diesem historischen Moment, wo man auch gar nicht genau weiß, was los ist und wie es weitergeht, gleich zu sagen, oh cool, der Diktator, den wir jahrzehntelang einfach toleriert haben, ist weg. Dann können wir jetzt ja endlich die ganzen Leute, die mega, den krassen, wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten, wo wir über jeden Einzelnen froh sein können, der hier ist und der gerne hier in diesem Land ist und den wir gerne in diesem Land haben. Zu sagen, oh cool, jetzt können wir die alle zurückschicken nach Syrien. Das ist so infam und schrecklich und widerlich und herzlos und geschichtsvergessen, dass ich da wirklich sagen muss, liebe CDU, nein, da kann ich euch nicht mehr tolerieren, auch nicht im Sinne von, ist doch gut, wenn die ein bisschen am rechten Rand das demokratische Spektrum abdecken, denn das ist unanständig. Das ist schlimm.
Ja,
das ist wirklich, wirklich schlimm. Und es gibt bestimmt sehr viele Menschen, die jetzt denken, die Sehnsucht nach ihrem Heimatland haben und die denken, ich bin aus Gründen geflohen, die Gründe sind möglicherweise nicht mehr gegeben. Das ist ein toller Tag für mich. Vielleicht habe ich hier eine neue Heimat gefunden. Vielleicht bin ich innerlich zerrissen. Vielleicht habe ich auch eine so tolle Heimat hier gefunden, dass ich hier bleiben will. Es gibt sicherlich 1 Milliarde unterschiedliche Geschichten für die 1 Milliarde syrischen Menschen, die in Deutschland leben.
Und das auch ein bisschen CDU-Sprech da bei dir.
Den wirst du allen, egal in welcher Situation sie sind, wirst du nicht gerecht mit solchen beschissenen Aussagen.
Ich habe Leute feiern sehen an dem Tag. Bin ich am Hauptbahnhof vorbeigelaufen. Und da waren Leute mit syrischen Flaggen und die waren einfach ziemlich happy und glücklich. Und 22 Minuten später werden sie schon wieder irgendwie durchs Dorf getrieben von Jens Spahn.
Und ausgerechnet die CDU, angesichts der Tatsache, dass das eine, ich sag mal, eher islamistische Geschichte ist, die da passiert ist, wo man noch nicht so ganz reingucken kann, wo die CDU vielleicht eher diejenigen wären, die sagen, wenn die Leute, die da jetzt das sichere Syrien repräsentieren, bei uns wären, wäre die CDU die Ersten, die da auf den roten Knopf drücken würden und die verbale Bombe zünden würden, diese Pissgesichter. Das ist wirklich nicht okay. Von vorne bis hinten nicht. Ansonsten kann ich das auch nicht ganz überschauen. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert.
Nee, aber das weiß ja halt auch keiner. Aber das ist ja genau der Grund, warum man jetzt nicht gleich voreilig irgendwelche Schlüsse zieht und aufhört, irgendwelche Asylanträge zu bearbeiten, sondern erstmal abwartet und guckt, was jetzt irgendwie im Land los ist.
Und die erste Sache, die du doch kommentieren musst, ist, dass du in einer Zeit, in der die Leute unsicher sind, in der es so viele Krisen und schlechte Nachrichten gibt und die Leute von Trump verstört sind und von dem Erfolg der AfD, dass du sagst, Das sind Menschen, die gerade Freiheit gewonnen haben, die in ihrem Land Dinge machen können, die sie vorher nicht machen können, die ausgelassen sind, die erleichtert sind, die, das ist doch erstmal weltweit eine geile Story.
Ja.
Iran und Russland mit ihren Regimen sind erstmal geschwächt und Menschen finden zueinander. Das kannst du doch in den Vordergrund deiner politischen Statements schießen, wenn du überhaupt als CDU-Arsch aus der dritten Reihe meinst, dich dazu äußern zu müssen. Ah, so.
Ja, fände ich schön. Ich mag, wenn du Hass aussprichst. Das machst du ja nicht so oft. Das ist immer wieder was Besonderes. Ich freue mich.
Gut. Das habe ich auch mir aufgeschrieben. Was steht da? Weiß ich nicht. Fucking Fucker diskutieren über Abschiebung nach Syrien, steht da.
Ich meine, das war erwartbar, ne?
Ja, also
überrascht sein kommt man ja nun nicht.
Und wer macht's besser? Max Eberl.
Max Eberl hat sich dazu geäußert?
Nichts dazu. Aber Max Eberl und Marco Rose haben Herz gezeigt in der letzten Woche.
Wie das?
In zwei verschiedenen Situationen. Max Eberl hat mit seinem Verein 5:1 in der Champions League gewonnen gegen
Schachtar Donetsk.
Genau, aus der Ukraine.
Ja.
Und der hat einfach hinterher, finde ich, sich wunderbar angemessen zur Situation dieses Clubs geäußert und hat Respekt gezollt davor, dass die spielen, wie deren Situation ist, dass Fußball eine krasse Nebensache ist. Und ich finde, es wirkte nicht wie so ein doofer Pressesprech, sondern es wirkte einfach wie das, was man sich wünscht, dass solche Leute sagen, sie sagen es nie.
Donetsk, die jetzt ihre Heimspiele in der Champions League
in der
Schalke Arena.
Ach so, ja, aber in Kiew waren sie doch auch, oder?
Nee, die waren in Hamburg. Also die haben die ersten ganzen Champions League Spiele in Hamburg gespielt.
Stimmt.
Weil sie halt wegen des Krieges nicht in der Ukraine, weiß ich auch nicht, weil es die Hauptstadt von der Ukraine ist.
Nee, irgendwas habe ich auch über Kiew
gelesen. Auf jeden Fall konnten sie kriegsbedingt nicht natürlich nicht aus Sicherheitsbedenken, nicht in der Heimat, können die nicht ausführen. Deswegen hat sich Deutschland angeboten, hier die auszurichten und jetzt müssen die auf der Schalke Arena spielen.
Genau.
Und da fragt man sich, hat das dieses Land nicht genug gelitten bisher?
Ja. Was hast du gegen Schalke?
Gar nichts, Kabarett. Weiter geht's.
Erstmal wirklich Pipsas muss es ja. Also, aber genau, so ging das nämlich los, dass irgendwie auch, glaube ich, Thomas Müller gesagt hat, das fühlt sich irgendwie nicht an wie ein Auswärtsspiel, das ist schon ein bisschen seltsam und so. Und Eberl hat
der Großteil der Fans im Stadion war auch für Bayern, ja, muss man sagen. Also, sie haben auch. Also,
so wurden sie auch zum 5:1-Sieg getragen,
ja,
bei diesem Auswärtsspiel. Also, ich finde, dass das Max Eberl, hätte er nicht in der Ausführlichkeit machen müssen, war authentisch, war gut, war groß.
Ja.
Marco Rose hat eine Niederlage in der Champions League erlitten, und zwar die 5. in Folge, glaube ich, oder die 6.
Trainer von RB Leipzig.
Trainer von RB Leipzig, Rasenballsport Leipzig. Und hinterher wurde nicht, vielleicht war das auch ein Ablenkungsmanöver, dass nicht an seinem Trainerstuhl gesägt wird, der wurde nicht so sehr über die Niederlage geschrieben, sondern darüber, dass er einen weinenden Linienrichter in den Arm genommen hat.
Ui, warum hat der geweint?
Das habe ich mich auch gefragt, deswegen habe ich clickbait-mäßig gefolgt. Das war aber tatsächlich irgendwie eine schöne Geschichte, weil der Linienrichter sein letztes Spiel hatte.
Oh.
Mit 40 Jahren.
Ja.
Und Marco Rose hat auch so schön darüber gesprochen hinterher. Und hat einfach gut reagiert und hat ihn gefragt, was los ist und wie es ihm geht. Und hat dann hinterher noch irgendwie gesagt, irgendwie Respekt gezollt für seine Leistung als Schiedsrichter. Und der hat auch mal ein Champions-League-Finale irgendwie gepfiffen oder als Linienrichter oder so. Und das ist doch auch, dass er sich freuen könne, jetzt mehr Zeit mit seiner Familie. Irgendwie, es war irgendwie herzerwärmend und schön und einfach eine sehr menschliche Regung. Und da habe ich gedacht, Wie kann es sein, dass Marco Rose und Max Eberl so viel menschlicher sind als die ganze CDU? Wobei die wahrscheinlich beide die CDU wählen. Aber gut, das.
Ich glaube Marco Rose nicht. Max Eberl bestimmt. Wobei der wählt bestimmt FDP.
Bei Marco Rose glaubt man das aber auch nur, weil er genauso aussieht wie Sebastian Puffpaff.
Der sieht wirklich sehr ähnlich aus wie Sebastian Puffpaff.
Ich habe neulich gedacht, dass ich, warum erinnert mich der eigentlich? Und dann habe ich das geguckt, weil ich manchmal, wenn ich das denke, so, dann google ich das, um zu gucken, ob ganz viele andere das aussehen. Und dann habe ich gelesen, dass Sebastian Puffpaff sich in der Zeit, dass Marco Rose noch Borussia Dortmund Trainer war, mal sich als Marco Rose verkleidet hat und mit einem Bus vor dem Stadion gelandet ist und ins Stadion gegangen ist, weil er so getan hat, als wäre Marco Rose.
Dasselbe hat Joko Winterscheid mal als Jürgen Klopp versucht.
Ja. Kann man auch verstehen.
Ja.
Nur, dass es bei den beiden echt erstaunlich ist.
Ja, das stimmt. Es ist mir sofort wie Schuppen von den Augen gefallen, als du es gerade gesagt hast. Ich bin da vorher auch noch nicht drüber gestolpert, aber klar, die sehen sich wirklich sehr ähnlich. Aber glaubst du, Sebastian Puffpaff wählt auf jeden Fall nicht CDU?
Ach, nein, der wählt nicht CDU. Weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Da will ich nicht. Dafür kenne ich die zu wenig. Alle. Die können auch alle nur so tun, als wären sie cool. Und es ist schon nicht so richtig cool, die CDU zu wählen. Da kann man sich, man darf die CDU wählen. Das ist eine demokratische Partei. Man darf das richtig finden. Aber es ist auf jeden Fall nicht cool. Gar keinen Fall.
Kein cooler Move. Also kein Move, der dich in eine coole Peer Group reinbringt.
Nein, wirklich nicht. Wirklich.
Aber ehrlicherweise SPD zu wählen, genauso.
Nee, aber ich würde nicht ausschließen, dass, also SPD wählen ist nicht cool.
Ja.
Aber ich kann mir schon sehr viele Leute vorstellen, die cool sind und SPD wählen und das nicht so viele Leute, die cool sind und CDU wählen. Ja. Auch möglich, aber nicht so viele. Aber was ist schon cool zu wählen? Außer es ist wirklich nicht, also wählen ist cool, aber auch nur so, wie man sagt, nicht rauchen ist cool. Damit versucht die Kinder vom Zigarettenrauchen abzuhalten. Eigentlich ist keine Partei wählen cool. Du kannst so tun, als wäre es cool, die Partei zu wählen, aber dann hättest du aber Unrecht. Und du kannst so tun, als wäre es cool, die, was weiß ich, irgendeine Bierpartei zu wählen. Auch nicht cool.
Ist das nicht verrückt, dass wir in einer Welt leben, in der seine Bürgerpflicht zu tun nicht cool
ist? Ja, aber daran liegt's doch. Das ist eine Pflicht. Das entzieht sich eben genau dieser Kategorie. Und bei wem geht's eben nicht darum? Das demaskiert ja auch das Coolsein. Beziehungsweise es ist einfach eine andere Sphäre des Lebens. Wählen ist zu wichtig und zu ernsthaft, um es in Kategorien von cool und nicht cool zu unterteilen.
Ja.
Und deswegen mag ich das auch nicht, wenn PolitikerInnen danach bewertet werden, wie sie aussehen oder wie cool sie oder sonst was, sondern.
Aber apropos Politik und Joko, wo wir ihn gerade erwähnt haben.
Ja, 3x5 Minuten für die 3 Kanzlerkandidaten.
Genau, gestern Abend am Mittwoch um 20.15 Uhr hatten Joko und Klaas wieder 15 Minuten von ProSieben zur Verfügung gestellt bekommen, zur freien Verfügung. Und haben nacheinander Robert Habeck, Fritze Merz und Olaf Scholz sich auf einen Stuhl setzen lassen und jeweils offensichtlich vorbereitete, aber völlig okay, reden live im Fernsehen performen lassen mit dem Tenor, in einer Demokratie darf und soll und muss man miteinander streiten, aber es sollte keine Feindbilder geben, man sollte sich respektvoll begegnen.
Politik und Anstand war
Politik und Anstand war der Hashtag. Genau.
Das fand ich sehr gut.
Ich fand das auch ganz großartig. Man fühlte sich richtig ein bisschen erhaben. Ich habe das ja live geguckt und fand das wirklich schön, also, auch so die Vorstellung zu wissen, das ist live, das heißt, die sind da alle drei vorher im Studio gewesen, die haben das alle gemeinsam vorher in irgendeiner Form besprochen, sei es jetzt die Büros miteinander oder die Leute wirklich selber.
Die saßen zusammen in der Garderobe.
Haben vielleicht sich so ein bisschen auch mal geguckt, was die anderen so sagen, damit man sich jetzt auch nicht dreimal wiederholt. Die Vorstellung fand ich wirklich ganz toll.
Und ich habe das auf YouTube gesehen und die Kommentare waren wieder alle völlig daneben, weil die Kommentare im Grunde ging es darum, wie beim TV-Duell oder Triell, wer hat das gewonnen? Aber explizit war das nicht.
Ja.
Also man hat es auch daran gemerkt, dass die Statements sehr ähnlich waren. In dem Sinne, dass es um die Einigkeit in dieser Grundlage ging. Das war die Idee dieses Formates, zu sagen, hier sind drei Menschen, die stehen für unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Richtungen, aber sie und wir sind uns einig darin, dass Anstand und Respekt und so weiter. Und das ist auch der Grund, warum natürlich Alice Weidel nicht da war, worüber sich wohl auch einige aufgeregt haben offenbar. Und in dem Sinne finde ich auch, dann haben sich einige über Friedrich Merz lustig gemacht, fand ich an der Stelle auch unpassend, weil ich finde, das, was alle drei inhaltlich gesagt haben, würde ich alles unterschreiben.
Ja, die haben auch einfach dreimal dasselbe gesagt.
Mehr oder weniger dasselbe, ein bisschen in einem anderen Stil.
Genau.
Aber ich finde,
die Grundaussage war bei allen drei identisch. Und das ist ja das, worauf es ankommt.
Genau, und darum ging es in dieser Nummer.
Trotz aller Verschiedenheiten, das ist so das Bare Minimum, auf das wir uns alle einigen, um irgendwie gut miteinander auszukommen und auch die besten Ergebnisse herauszuholen.
Und es ist eben nicht nur das Bare Minimum, sondern es ist richtig viel. Und ich finde, das ist dabei so gut rausgekommen, dass das ist Demokratie und das ist das, warum wir, egal welche Partei regiert, eine Kontinuität, eine Stabilität, warum wir uns keine Sorgen machen müssen vor der Zukunft oder dass wir irgendwie in unseren fundamentalen Rechten beschnitten werden oder sowas oder in die Katastrophe laufen, weil das eben funktioniert. Und ich finde, ich fand tatsächlich auch alle drei gut.
Ja.
Also wie sie reden, ist eben wie sie reden, so sind sie, aber ich finde, sie haben alle drei
gute Sachen. Kann man den einen Stil mehr mögen als den anderen und ich würde jetzt auch wirklich objektiv sagen, Friedrich Merz kann am schlechtesten vom Teleprompter ablesen, aber Gott, dann ist es halt so, ist ja jetzt auch keine Qualitätsaussage.
Und auch die Körperhaltung bei ihm war unangenehmer als bei den anderen beiden.
Man hat das Gefühl, er ist derjenige, der Einzige, der so echt ein bisschen aufgeregt war. Die anderen beiden haben das relativ souverän wegmoderiert, habe ich den Eindruck. Und einfach ein bisschen staatsmännischer, weil sie einfach auch mehr Erfahrung vielleicht irgendwie auf solchen Bühnen haben, als Friedrich Merz es hat.
Auf jeden Fall haben sie das.
Und das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm. Und ich habe tatsächlich danach auch gezielt so Social Media nach dem Hashtag so ein bisschen durchsucht und muss sagen, der absolute Großteil war positiv.
Ja.
Also wirklich 90% so gefühlt mindestens toll, stark, genau sowas braucht man. Deswegen oder darin sieht man, warum die AfD kein ernstzunehmender Gesprächspartner ist als Partei, weil die sich halt nicht daran halten.
Weil sie sich nicht darauf hätten einigen können.
Ja, genau.
Auf das Minimum, exakt, was du sagst.
Genau.
Das ist ja das die gute Nachricht daran.
Ganz genau. Und dann gab es ein paar, das fand ich auch ein bisschen albern, die gesagt haben, hör hier, Anstand und CDU in in einem Satz, da finde ich ja aber sehr fragwürdig.
Ja.
Also ich kann ja den emotionalen und inhaltlichen Impuls dahinter nachvollziehen.
Siehe Anfang dieser
Podcast-Episode. Genau, exakt, genau das. Aber trotzdem habe ich auch da gedacht, du hast es nicht verstanden, was diese 15 Minuten...
Ja.
Eigentlich, also was der Sinn dahinter war.
Ja.
Und es gab auch Leute, die haben das erfrischend ehrlich zugegeben, es nicht verstanden zu haben, nämlich im Sinne von, das war ja nur bla bla, aber ich weiß jetzt ja gar nicht, was die Kandidaten wollen. Und ich habe mir gedacht, meine Güte, ey, wie wenig Abstraktionsvermögen muss denn jemand im Kopf haben, der sieht Friedrich Merz oder Robert Habeck oder Olaf Scholz und denkt sich, jetzt muss irgendeine Wahlkampfansage kommen. Dann kommt es nicht, sondern es wird eine extrem wichtige Basis betont, auf die alle gleichermaßen stehen, egal mit welcher Position. Und es wird sich darüber beschwert, dass keine politischen Inhalte genannt wurden. Wie bescheuert muss man denn sein?
Und das hat Habeck hat als Erster gesprochen.
Ja.
Und genau das hat Habeck benannt. Habeck hat gesagt, in den nächsten Wochen wird und wir werden uns so. Und Scholz hat das auch gesagt, dass wir uns die Unterschiede deutlich machen und hinterher kommen wir wieder zusammen. Aber das war ja sozusagen angekündigt. Achtung, jetzt kommt der Wahlkampf und das ist aber bitte unsere Basis, auf der wir den bestreiten wollen. Wer das nicht verstanden hat oder gesehen hat, da weiß ich auch nicht.
Ich finde es übrigens extrem witzig, dass wirklich einige Leute sich beschweren, Alice Weidel nicht einzuladen, aber niemand fragt nach Christian Lindner, weil die FDP einfach sich selbst so zerstört hat.
Ja, aber das wäre ja auch vorher schon nicht so gewesen, muss man sagen. Weil
sie auch keinen offiziellen Kanzlerkandidaten
haben und Alice Weidel ist halt Kanzlerkandidatin.
Ja, das stimmt
und schon. Und ist mit ihren Prozenten ja auch über den beiden anderen noch. Also
korrekt. Total.
Das ändert sich noch.
Hoffen wir
es. Am Ende haben alle vier Parteien 20%.
Alle vier, inklusive FDP?
Nee, inklusive AfD, CDU, SPD und Grüne, alle 20%.
Das wäre interessant.
Ja.
Das wäre sehr, sehr spannend.
Nein, die AfD kommt nicht auf 20%.
Die Grüne auch nicht.
Nein.
Die SPD auch nicht. Na, schauen wir mal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wobei gar nicht mehr so viel. Ich habe darüber nachgedacht. Wir, also du und ich und alle anderen Menschen, die in Hamburg wohnen, haben ja bald das Privileg, an zwei Wochenenden hintereinander wählen zu können.
Doppelt zu wählen.
Erst Bundestag und dann Hamburger Bürgerschaft. Und das eine ist Ende Februar und das andere Anfang März.
Nein, es ist jetzt ja gleichzeitig, die Linie ist ja zusammen.
Ach echt, doch jetzt?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt durch schon ist, aber das ist auf jeden Fall der Plan.
Ach so, ich dachte, es ist tatsächlich fix, dass das einfach auch in zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden ist.
So wäre es ursprünglich gewesen,
ja.
Aber jetzt soll Hamburg...
Okay, weil dann habe ich mir nämlich gedacht, wenn ich wirklich sehr, sehr zackig wäre mit meiner Ummeldung nach meinem Umzug, könnte ich quasi Bundestag in meiner alten Wohnadresse, in meiner Mailadresse...
Ja.
Wählen und neun dann in der, also
und das wäre warum gut?
Wäre gut, weil ich dann weiß, wo ich jeweils hin muss. Ich habe ja noch nicht gewählt, seitdem ich hier wohne. Ich habe ja nicht so lange. Ich habe ziemlich genau 2 Jahre
hier gewohnt. Wir hatten doch dieses Jahr, warum
war das? Achso, nee, da musste ich Briefwahl machen, weil ich an dem Tag Uni hatte.
Was haben wir denn gewählt?
Europa. Europawahl.
Ah ja, das war auch, war das dieses Jahr? Und Bezirk? Ja, Bezirk war.
Ja, genau.
Das war beides dieses Jahr. Parlamente und Europaparlament.
Da musste ich beides online per Brief machen, weil ich nicht zum Wahllokal gehen konnte.
Tja, jo. Und die WM ist in Saudi-Arabien 2034.
Ja, ist ja nun auch keine Überraschung.
Nee.
Das hat dich beschäftigt?
Nee, aber die Presse hat es beschäftigt. Und irgendwie... Das ist schon scheiße, ey.
Also was soll nach Katar noch kommen?
Ja.
Warum ist Saudi-Arabien schlechter als Katar?
Ist nicht schlechter.
Ist nicht schlechter. Also wir sind doch schon am Tiefpunkt.
Ja, das, man könnte sich aus dem Tiefpunkt auch mal rausschaufeln.
Nicht so lange Infantino da irgendwas zu sagen hat.
Warum ist der noch am Leben?
Weil der reich und ein Mafia-Boss ist.
Ja.
Reiche Mafia-Bosse
bleiben
lange am Leben in der Regel.
Alle anderen Menschen würden sagen, Alter, wäre schon längst tot.
Lass uns nicht wieder dieses düstere Thema aufmachen.
Nein, wir wollen nicht schon wieder das Böse in der Welt töten. Ich muss kurz noch eine Korrektur vornehmen.
Bitte.
Ich musste nämlich, also jetzt ist das dritte Mal, dass das Thema wird. Du hast nochmal mich nacherzählen lassen, die Geschichte von Picard und Data. Mhm. Und ich muss es einfach erzählen, weil es mir so peinlich war. Es ist natürlich für alle völlig egal. Data bricht nicht den Nacken der Borgkönigin.
Hast du aber
erzählt. Ja, habe ich gesagt und ich habe das gehört und dachte, wie kann ich nur so einen Unsinn erzählen? Data liegt völlig out of order irgendwo angelehnt in der Ecke. Picard bricht den Nacken. Okay. Also es ist völlig irrelevant für die Geschichte und für alle, aber ich konnte das nicht, das hätte mir zu viel Charme bei dem Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Und ja.
Okay. Haben wir richtig Stellung angekommen. Gut gemacht. Ich habe ein Beispiel dafür, deutsche Sprache, warum Betonungen wichtig sind.
Bitte, das.
Und zwar gar nicht unbedingt satzzeichenmäßig, sondern tatsächlich Betonung. Ich habe jetzt einen Satz für dich so gelesen als Claim für einen Pflegedienst, einen ambulanten Pflegedienst, der auch Palliativversorgung macht. Ich versuche ihn neutral zu lesen. Zu Hause sterben. Dafür setzen wir uns ein.
Du meinst zu Hause sterben und nicht zu Hause sterben.
Ja, genau.
Ja.
Da ist der Unterschied. Ja. Aber wie unterschiedlich die Aussage dadurch wird, finde ich so witzig.
Das ist einfach 1:1 ein Ding aus dem Hohlspiegel.
Ja.
Denn der Hohlspiegel, warte kurz.
Erkläre kurz, was das ist.
Erkläre du kurz, was das ist. Dann kann ich das
auf Spiegel Online und auch im Magazin werden Perlen des Lokaljournalismus zusammengetragen mit möglicherweise missverständlichen Überschriften oder Formulierungen, die ungewollt komisch sind. Mal mehr, mal weniger.
Deal mit der Anklage. Knapp 7 Jahre Haft für zerstückelte Leiche im Rhein.
Und man denkt sich, ist denn die Zerstückelung nicht schon Strafe genug?
Und etwas weniger lustig, wir suchen dich für das wahrscheinlich beste Steak der Welt. Ja, ich mach das, ich habe das, ich, immer wenn ich beim Arzt im Wartezimmer bin, nehme ich mir alle Spiegel, die da sind und blätter die letzte Seite auf, wo immer der Hochspiegel ist, lese den und stelle mir selber die Aufgabe, ob ich es schaffe, nicht laut zu lachen, und ich scheitere jedes Mal. Und jedes Mal lache ich so laut. Und bei uns bei der Arbeit haben wir den Spiegel auch immer auslegen. Und immer, wenn ich daran vorbeikomme, stehe ich da auf dem Flur
den Hohlspiegel
und lache schallend in den Flur hinein.
Oh, apropos, sehr gute Überleitung. Ich habe dich ein bisschen ungewollt gestalkt. Und habe mir nämlich vorhin verschiedene Google-Rezensionen durchgelesen, unter anderem zu unserer Tierärztin.
Ja! Achso, zur Tierärztin.
Zur Tierärztin. Und
so, habe ich auch eine geschrieben.
Da hast du auch eine geschrieben. Also es war so, ich habe schon für meinen neuen Wohnort schon nach Tierärzten geguckt. So tief bin ich schon reingestiegen in die Thematik. Ja. Deswegen war ich jetzt auch nicht mehr so euphorisch, als ich hierher kam, nochmal nachträglich zur Erklärung. Ich war schon bei der Tierarztsuche vor Ort.
Okay, dann bist du schon ein bisschen runtergeregelt.
Genau, es gibt schon geteilte To-Do-Listen und so. Also da, das läuft alles schon. Und da habe ich dann mir von einer Tierärztin, die da in der Nähe ist, so Rezension durchgelesen. Dann habe ich mir gedacht, ach, ich bin ja mal interessiert, was steht denn eigentlich hier bei meiner Tierärztin, über die wir auch schon ein paar Mal sehr gut gesprochen haben, weil die auch wirklich toll ist. Und da habe ich dann so ein paar durchgelesen. Ich glaube, gleich die dritte ist von dir.
Ich habe die noch nicht vor so langer Zeit geschrieben.
Vor 3 Monaten, glaube ich, stand da. Und ich sag mal, eine neutrale, gute, schöne, positive 5-Sterne-Bewertung. Und die ist überwiegend ausgestattet mit 5-Sterne-Bewertung, außer die obligatorischen 1-Sterne-Bewertung, weil Leute mit irgendeiner Serviceleistung nicht zufrieden waren. Aber das Geile ist, das möchte ich dir sehr empfehlen, lies dir das mal durch, weil es gibt so 2, 3, die sich halt irgendwie irgendwelche Vorwürfe machen und nur 1 Stern geben. Wo dann aber die Tierärztin in einer Vehemenz gegenargumentiert, dass das herrlich ist. Die einfach wirklich die Schuld oder beziehungsweise die Situation beleuchtet aus ihrer Perspektive, wo man dann so richtig gut nachvollziehen kann, dass es einfach Arschlöcher gibt, die im Internet 1-Sterne-Bewertung als Strafe vergeben.
Ja, genau.
Und die, also haut da richtig raus, auch irgendwie, also bleibt höflich und sachlich, aber so energisch, dass da das Arschloch in jedem Wort mitschwingt. Das war sehr schön. Das habe ich dann zum Anlass genommen, dich zu stalken, habe geguckt, ob du noch mehr Bewertungen geschrieben hast. Du hast insgesamt 3 Bewertungen geschrieben.
Ja. Einmal für unsere Hausärztin.
Dann auch für unsere Hausärztin, ungefähr aus dem selben Zeitraum.
Ja. Nicht,
also auch ein paar Monate.
Ich habe mir eigentlich mal vorgenommen, das mehr zu machen, weil ich das richtig finde.
Und eine vor 7 Jahren.
Okay, wo habe ich die denn geschrieben?
GameStop, Hamburger Straße.
Nein.
Doch, nette Mitarbeiter und die irgendwie guter Service und hätte Mitarbeiter, die alle auch selber Gamer sind.
Was? Das habe ich nicht geschrieben.
Oh, das hast du geschrieben. Also vielleicht ist es nicht genau die
Bewertung. Also ich war da manchmal, das klingt nicht so ganz nach meinem Sprech, aber ich finde es erstaunlich, dass ich bei dem Laden das Bedürfnis hatte, weil manchmal habe ich das, dass ich sage, bei den beiden, weil ich das wirklich, ich mag das und ich, dann lese ich mal die Rezension und ärgere mich darüber, wenn Leute da badmouthen und sagt, da muss man mal was gegen machen. Und das ist ja das Übliche. Ne? Die Leute, die meckern, meckern. Und die Leute, die nicht meckern, schreiben nicht. Und dadurch wird alles verfälscht und verzerrt. Und man soll irgendwie mehr Positivität in die Welt bringen. Mache ich in dem Bereich fast nie, wie du es richtig erkannt hast. Aber dass ich diesen GameStop-Laden, denn also ich weiß, dass ich immer tatsächlich die Leute da richtig nett fand. Und die haben sich wirklich viel Zeit genommen. Und die hatten wirklich Ahnung. Und das fand ich auch immer erstaunlich. Aber ich finde halt GameStops an sich richtig die schlimmen Kackläden.
Aber vor 7 Jahren war es vielleicht noch anders.
Offensichtlich haben die mich eines Besseren belehrt da. Ja, geil.
Mhm.
Aber hier, da kann ich gleich eine Geschichte erzählen, die unsere Hausärztin, die ich positiv bewertet habe, weil mir das auch ein Anliegen war, da war es nämlich so, dass früher hatten die eine richtig doofe Sprechstundenhilfe. Auch ein komisches Wort, Sprechstundenhilfe.
Ja.
Und auf dieser Basis dieser Sprechstundenhilfe waren halt richtig viele negative Rezensionen.
Eine unliebsame MFA, medizinische Fachangestellte.
Ah ja. Und zu Recht, die war wirklich borstig.
Ich habe die selber nie kennengelernt, aber ich habe die Rezension selber gelesen und da waren sich derart viele Menschen einig, dass da schon was dran sein
muss. Ich auch. Ich habe die irgendwann, manchmal knackt man so Leute denn, wenn man irgendwie so ein bisschen vehement ist oder so ein bisschen da auch nach. Aber die war schon wirklich unangenehm. Und von der haben die sich aber getrennt. Inzwischen und ich wollte das auch widerspiegeln. Und dann habe ich diesen Text geschrieben und als ich das nächste Mal da war...
Hast du schon erzählt?
Habe ich schon erzählt.
Hast du schon erzählt?
Ach scheiße, lass mich früher unterbrechen.
Ja, ich habe das jetzt erst gecheckt, wo du hin möchtest.
Ja.
Sorry. Hat die Ärztin dich drauf angesprochen und bedankt.
Und dass das, das war wie in so einem, ich fühlte mich ein bisschen wie in so einem dystopischen
Film.
So, ja, wie so, man wird überwacht. Das war irgendwie so, oh.
Ja.
Okay, ich habe zu Hause was mit meinem Computer geschrieben und jetzt kommt das hier alles auf den Tisch und was wissen Sie noch über mich? So habe ich mich ein bisschen gefühlt.
Ja, verstehe ich. Da fühlt man sich, glaube ich, nicht so gut bei. Aber unterm Strich war es ja positiv und nett und dass sie dir es auch gleich... Ich meine, du hast jetzt auch keinen alltäglichen Namen.
Das ist richtig.
Und bist auch mit Vor- und Zunamen, hast dich selbst gedoxt bei
Google. Ich habe mich selber gedoxt bei Google.
Mhm, so ist das. Ich muss dir vielleicht was beichten. Was du vielleicht auch schon weißt. Aber vielleicht auch nicht. Aber ich möchte, dass du das jetzt von mir proaktiv hörst. Deine Tochter war neulich bei mir.
Ja.
Weil sie Katze streichen wollte.
Ja.
Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten.
Ja.
Und dann habe ich ihr medizinisch korrekt erzählt, dass es völlig okay ist, mit den Fingern zu knacken. Also, sie hat mich dabei beobachtet und fand das, ich glaube, cool.
Ich fand das cool.
Ich glaube, die fand es gut. Und dann hat sie es selber die ganze Zeit versucht. Und dann ist es ihr auch gelungen. Es ist ihr auch gelungen.
Oh.
Und dann hat sie nämlich erzählt, dass sie irgendwie eine Freundin hat, die gesagt hat, das ist nicht gut für die Finger. Dann habe ich gesagt, ich erzähle jetzt mal was. Es ist nicht schädlich für die Finger.
Ist das nicht das, was da knackt? Ist das nicht irgendwie Luft oder so?
Ja, es sind Luft.
Die aus den Gelenken?
Aus der Gelenkflüssigkeit. Habe ich ihr erklärt. Sie weiß es Bescheid. Ich habe so währenddessen gedacht, das wird Benni jetzt nicht gut finden, dass ich ihr das erzähle. Aber ich wollte sie nun auch nicht anlügen. Ich habe ihr von dem amerikanischen Arzt erzählt, der 30 Jahre lang jeden Tag nur die Finger einer Hand durchgeknackt hat, ganz regelmäßig, die andere nie angerührt hat und die regelmäßig geröntgt hat und nach irgendwelchen Funktionseinschränkungen überprüft. Keine Unterschiede.
Wie kommt man darauf, sowas zu machen? Wie viel Leidenschaft ist dahinter, um das 30 Jahre durchzuziehen?
Eine Leidenschaft, die deine Tochter vielleicht bald nachvollziehen kann.
Also ich breche nicht auf den Tisch zusammen komplett, weil ich glaube, dass du meiner Tochter damit medizinisch schadest. Ich bin immer für Aufklärung. Ich möchte nur nicht mit jemandem zusammenleben, die das macht, weil ich da selber so drunter, weil ich es so ekelhaft finde.
Es tut mir ein bisschen
gut, dass wir
leid.
Nie in eine WG gezogen sind, sozusagen. Aber ich glaube, sie wird es nicht machen.
Wahrscheinlich, aber es ist ja wirklich, also sie hat es dann versucht. Und zwar nicht nach hinten, sondern so nach vorne.
Oh, ich habe das so noch nie gemacht. Weißt du, dass ich es noch nie gemacht habe?
Nee, das wusste ich nicht.
Ich habe so viel Bläschen in meinen Gelenkflüssigkeiten. Ich heb bald ab. Wie bei ab mit dem Haus.
Dass die Hände so nach oben statt die Ballons. Oben auf dem Dach aus dem Schornstein rausgucken.
Liegeknack! Ach so.
Und dann, wenn du ein bisschen tiefer fliegen willst, machst du so einen Finger. Knack. Und dann geht's ein bisschen runter. Aber dann hättest du einfach keine Luft in deinen Gelenken, sondern Echo.
Ja, das ist
dann hättest du, glaube ich, ein ganz anderes Problem.
Das.
Wir haben nun wirklich ausführlich über das Gewicht von Luft gesprochen.
Ich habe irgendwie dann gedacht, dass vielleicht ich dann so viel Luft in meiner Gelenkflüssigkeit habe, dass es mehr Luft ist als Luft. Also mehr, also weiß ich ja auch nicht genau, was ich sagen wollte.
Du hast das nicht zu Ende gedacht. Das nee. Ist das. Ist das
unter Wasser würde ich immer. Ich habe krassen Auftrieb unter Wasser.
Ja.
Ich schwimme mit den Händen so an der Oberfläche, wenn ich tauchen will.
Das funktioniert. Da haben wir es. Also du hättest als einziges das Unglück der Titan überlebt.
Luftpolster in meinen Fingern. Irgendwie Implosion erstmal überstanden. Und dann wäre ich ruckzuck an die Oberfläche getaucht.
So schnell, da.
Und dann wäre mein Ohren aber explodiert.
Ja, aber dafür hättest du überlebt.
geht das auch mit anderen Gelenken?
Ja, klar. Natürlich, mit einem, na, nicht mit einem, aber mit dem, ja, Knie. Hast du dich mal hingehockt und es hat geknackt?
Ah,
natürlich,
ja.
Das ist doch genau das gleiche Ding.
Aber sag mal, wenn du man damit die Luft rausmacht aus der Gelenkflüssigkeit.
Dann lässt die Blasen platzen.
Ja, wie kommt die Luft dann raus, wenn man das nicht macht? Oder entsteht dann irgendwann keine neue, weil es gesättigt ist? Oder?
Naja, also du kannst ja nicht beliebig oft und auch nicht beliebig häufig. Das ist ja von äußeren Faktoren abhängig. Also zum Beispiel mit kalten Fingern geht es öfter als mit warmen und so. Und entsprechend würde ich davon ausgehen, dass auch wenn man das nicht aktiv zerplatzen lässt, dann irgendwann die einfach
so
von alleine...
So leicht.
Genau.
Wie so ein Pups, den man nicht hört.
Ja, genau. Ein stiller Killer.
Ein stiller Killer.
So heißen die. Also wenn sie stinken.
Wenn sie stinken. Wenn sie nicht stinken, ist einfach gar nicht.
Stille. Dann sind es die Stillen.
Die nicht killen.
Genau. Lass uns mal eine Pause machen.
Okay.
Oder?
Ja, ist gut.
Lass uns eine Pause machen. Wir machen jetzt eine Pause. Und danach hören wir uns wieder, mal gucken, ob das gut wird.
Wir müssen kurz was machen, wir sind gleich wieder da. Die Zwischenzeit versüßen wir euch mit Schalala.
Schalala!
Hallo, Grüezi und Servus. Da sind wir wieder. Niemand sagt es in dieser Reihenfolge.
Nein.
Ich habe es rückwärts gesagt.
Ich habe vorhin schon, weil ich schon versucht, das zu kommentieren und habe mir auf die Lippe gebissen und jetzt muss ich. Weil
das hau raus.
Ich habe nicht so viel dazu zu sagen, nur die Frage, ob eigentlich, also erstmal wollte ich wissen, ob Servus und Grüezi, also Grüezi ist ja mit dem E, ne?
Ja.
Grüezi ist doch eher schweizerisch, oder?
Ja.
Und Servus ist eher bayerisch?
Bayerisch und österreichisch.
Ah ja. Das heißt, es ist im Grunde der Dreiklang, wir das bedienen hier alle, das ist so wie Welcome, Bienvenue und...
Die komplette Dachregion haben wir jetzt in eine Begrüßung gepackt.
Ja. Ja. Alle unter einem Dach.
Ja, wir sind die Leute aus Dach gestiegen, okay, und haben gegrüßt. Vom Dach herunter gegrüßt haben wir.
Okay, so ich mag das gar nicht, diese Floskel. Gar nicht. Vor allem nicht, wenn das mit diesem Servus, Grüezi und Hallo. Als ob das Hallo ist das normale Wort da drin. Beton das wenigstens normal und nicht noch mit deinem Gesumse.
Servus ist also kein normales Wort in deiner mm-mm. Welt.
Als Servus ist absolut kein normales Wort. Wirklich nicht. Das ist, ich habe auch das Gefühl, vielleicht kann man das Moin auch vorwerfen, aber ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen prätentiös ist. Das ist so ein Gehabe. Das ist, nee. Und ich mag es auch nicht. Es ist kein schönes Wort. Servus. Klingt immer so was leicht passiv-aggressives mit so. Ah.
Das ist interessant, wie viel Lokalklischee du da gerade reinspinnst.
Ja, ich glaube, die leben das auch, das Lokalklischee. Ich war ja im Sommer in München und bin auch durchgelaufen, dann durch den Biergarten und so. Und da hatte ich auch eine Münchnerin, mit der ich da unterwegs war, habe ich gefragt, meinst du mal, das ist auch nicht irgendwie, also manchmal versucht man ja auch so ein bisschen dem eigenen Klischee zu entkommen, aber ihr nicht so, ne? Nein, absolut niemand versucht dem Klischee zu entkommen. Das wird total umarmt und geliebt.
Aber ja, es gibt ja sogar Briefmarken, wo Land des Bieres drauf oder der Poststempel, irgendwie sowas.
Also mir ist es aufgefallen, wenn ich mir jetzt vorstelle, gut, wenn du jetzt in Hamburg ein Oktoberfest machst oder sagen wir in Südkorea, dann ist klar, dass du das alles blau-weiß beflaggst und einfach das stereotype Ding draus machst. Aber wenn ich mir vorstellen würde, dass du in Bayern ein Oktoberfest machst oder irgendwie so was Oktoberfest-mäßig ist, muss ja nicht das Oktoberfest an sich, sondern so ein bisschen Biergartenkultur, würde ich einfach denken, da gibt's eine entsprechende Musik und da gibt's das Essen und so, das ist schon traditionell, aber das Schlagzeug ist blau-weiß geflaggt. Ja. Überall hängen diese Wimpel und du denkst, das braucht ihr doch nicht, ihr wisst doch, wo ihr seid. Also,
es geht ja auch um Nationalstolz abfeiern.
Aber es ist, also das kannst du doch machen, ohne das, also das ist so wie, habe ich vielleicht schon mal erzählt, Max Gold mal gesagt hat, niemand würde von der Metropole New York oder auch der Metropole London oder von der Weltstadt New York reden. Aber wenn das Wort Weltstadt irgendwo vorsteht, dann muss man skeptisch werden oder muss man ein bisschen genauer gucken. Denn das hört man eher nur bei sowas wie die Weltstadt Köln. Oder so. Also New York hat es nicht nötig.
Coolness.
Ja.
Muss ich nicht bemühen, um cool zu sein und real.
Und Bayern müsste sich doch auch nicht bemühen, um traditionell zu sein und ihre Essen und ihre Tänze und ihre Musik und ihr ganzes Brauchtum und so. Dafür brauchen die doch nicht diese Wimpel.
Das gehört aber ja auch irgendwie mit dazu. Also
offenbar, ja.
Teil der Kultur, das so auf 11 zu drehen. Also das, ja.
Ja, aber genau, was du meinst, von wegen Klischee, weil, also es ist jetzt nicht so, dass wir in Hamburg hier ständig überall mit Matrosenanzügen in den Kneipen rumlaufen und den Schublattlern, ist nicht in Hamburg, was gibt's denn hier überhaupt?
Ja, das ist ja das Ding, wir haben hier nichts
Vergleichbares. Es gibt nur die Matrosenanzüge, ja, aber irgendwie, gut, okay, auf dem Fischmarkt hast du auch noch den Arle Klaus oder wie er heißt. Arle Dieter. Aber das ist nicht so, das umgibt dich nicht überall so. Nee. Es sei denn, wir merken das nicht und dieses ganze hamburgische... Jo, ne.
Ich habe Arne Dieter mal beim Pimmelwaschen geholfen, habe ich dir schon mal erzählt.
Nein. Nein.
Ist wirklich wahr. Ist kein Witz. Dem habe ich mal den Penis sauber gemacht. Beruflich.
Ja, und das, ausgerechnet Arne Dieter.
Ja, Arne Dieter, den
der mit den langen Aalen um sich wirft.
dem habe ich den langen Aal ein bisschen geputzt.
Ja.
Ja. Der war so okay lang, normal, Standard.
Und wie war der sonst so?
Nett, sehr nett. Wirklich ein sehr, sehr netter, angenehmer, sehr norddeutscher Typ.
Hat er doll gehamburgert?
Ja. Der hat Dolger.
Also der macht dann nicht seine Show.
Nee, also vielleicht überzeichnet er es noch mal ein bisschen mehr, allein natürlich durch die Lautstärke und die Frequenz. Aber dem hat man seine norddeutsche Herkunft schon außerordentlich deutlich
angehört. Wie alt ist der?
Der muss so Ende, Mitte, ja, Mitte 70, Anfang, ja. Mitte 70.
Ich habe das Gefühl, das sind so Leute, die immer gleich alt sind. Also als ich ein Kind war, war der schon so
war
alt.
Schon
und der stirbt aber auch nie. Ich denke immer, ist das vielleicht inzwischen andere, aber es ist immer noch Arle Dieter. Also für den Kontext, falls ihr nicht aus Hamburg kommt, und wir sind ja inzwischen weltweit am Start, der Hamburger Fischmarkt ist eine große Touristenattraktion, aber auch ein Sehnsuchtsort für Leute, die nach einer lang durchzechten Nacht auf dem Kiez um 5 oder 6 Uhr morgens dann auch rübergehen und sich ein Fischbrötchen holen und wenn sie zu betrunken sind, am Ende noch ein lebendes Tier vom Ende des Fischmarkts mit nach Hause nehmen am nächsten Tag, dann mit einer Ziege.
Oder eine riesige Obstkörbe.
Mit einer Ziege aufwachen oder so. Riesige Obstkörbe. Also es ist schon ein ziemliches Event und da ist Aushängeschild. Du warst noch nie auf dem Fischmarkt. Noch nie auf dem
Fischmarkt. Kein Witz.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Wirklich noch nie.
Das ist aus meiner Sicht ist das eines der zentralen Kernstücke der hamburgischen Folklore und der Stadtkultur.
Ja, mit Sicherheit.
Und da steht eben, ja, woher wusstest du denn, dass es Arle Dieter ist? Wenn du
ich habe ja Kolleginnen so gehabt. Da waren auch Kolleginnen dabei beim Pimmelwaschen.
Ja, mehrere Leute waren nötig, um diesen
Arle in den Griff zu kriegen.
Und Arle Dieter steht da exponiert, etwas erhöht auf einer Kiste oder was und verkauft eben Arle. Und der schreit durch die Menge und sagt, Arle, Arle, Arle und ich leg noch einen drauf. Komm her, ihr frischer Arle für dich. So ist der halt. Das ist einfach so ein Hamburger Original.
Ob der das noch macht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er das gar nicht mehr
aktiv macht. Also ich war auch schon lange nicht mehr auf dem Fischmarkt, ja. Aber ich habe den erlebt, mehrfach. Ja. Der ist toll. Und ich habe dann später, als ich da gewohnt habe auf der Ecke und ein bisschen weniger oft morgens um 5 noch wach war, sondern dann eher morgens um 7 schon wach war und dann irgendwie mit meiner 1,5-jährigen Tochter darunter bin, da war es immer geil, weil man dann zu der Zeit da ankam, wo es schon zu Ende war und wo noch die halben Fischköpfe auf dem Boden lagen und mit Eis, das Eis war die ausgekippten Eiskübel und das alles so weggewaschen und weggeschrubbt wurde. Und das ist so richtig dann dieses Hamburg, was man so vielleicht aus so Arzi-Filmen oder so kennt, wo du irgendwie dann einsam über den Fischmarkt läufst und dann ist da noch so ein bisschen im Hintergrund dieses Gemache und Getue. Und
das Hamburg des Hans Albers.
Vielleicht ist es das Hamburg des Hans Albers. Aber ich würde sagen, der hat um die Zeit eigentlich immer geschlafen.
Ich glaube, auf der Reeperbahn nachts um 1:30, ja, da ist noch ein paar Stündchen hin, bis der Fisch mal aufmacht. Also, ich glaube, man findet das vielleicht auch deswegen irgendwie schön, weil man sich so vorstellen kann, dass sich das einfach so wenig geändert hat in den letzten 180 Jahren. Also, dass die irgendwie dann damals schon da ihre Fischköpfe von der Straße gefegt haben, wenn es zu Ende war. Und
ich mag das Arle, auch.
Die da damals schon mit 75 seine...
75, genau, das ist einfach...
Seine Arle und das vorgebracht
vom Längolierzug gefallen und ist außerhalb der Zeit unterwegs. Aber ich mag das so gerne, wenn ich dann da langlaufe und das Gefühl habe, das ist so eine... Es ist was Besonderes, aber es hat so eine schöne Routine. Die Leute, die jeder Handgriff sitzt, die machen da ihr Ding, jeder macht so vor sich hin, die räumen ihre Kisten ein. Und es ist aber vor dieser besonderen Kulisse, du riechst diesen etwas unangenehmen Fischduft überall, siehst über den Hafen. Ich bin ja gar nicht so ein Wasser- und Hafen- und maritimer Typ, obwohl ich immer schon Hamburger bin, das ist gar nicht so mein Ding, aber das hat mir ja immer schon gibt mir so eine Zugehörigkeit oder so, nicht gar nicht Zugehörigkeit, sondern ich beobachte das gerne. Ich gehe da durch und bin dann so ein bisschen Teil dessen und das kann ich halt. Konnte ich halt vor allen Dingen da, als ich da gelebt habe und dann einfach auch morgens, weil ich halt, weiß ich nicht, meiner Tochter einen Spaziergang machen wollte oder irgendwas einkaufen wollte oder so.
Gibt es da noch echte lebende Tiere? Werden die da immer noch verkauft? Da habe ich auch das Gefühl, dass es mal so eine Nachricht gab, dass das jetzt nicht mehr ist wegen Tierschutz und
das
so.
Das kann sein, dass das nicht mehr so ist. Es gibt gerade eine schöne Posse in Hamburg um die Domponys. Es gab früher mal auf dem Dom lebende Ponys, so eine Pony-Show.
Ja, da kommt man nicht in eine Show, da kommt man im Kreis reiten.
Ach so, noch schlimmer.
Kleine Kinder auf dem Ponyrücken, einfach dreimal im Kreis eine Manege, 8 Euro,
fertig. Und dann hat das natürlich die ganzen TierschützerInnen auf den Plan gerufen, die immer gesagt haben, Skandal, wie kann nur der Dom muss ponyfrei werden und so weiter. Und das ist so ein Polit, und dann ist die Frage, kann man das verbieten? Was haben die für Rechte? Was haben die für Lizenzen? Was muss man tun, um das zu verbieten? Und das ist alles rechtlich super schwierig gewesen. Aber es gab eine pragmatische Lösung. Der Typ, der das gemacht hat, war irgendwann so genervt von dem ganzen Ding, dass er gesagt hat, ich gehe hier einfach ins Umland und gehe hier von Dorf zu Dorf und verdiene wahrscheinlich das Dreifache damit und bin euren ganzen Großstadtdiskurs los und ihr könnt mich alle mal.
Also auf dem Dom nicht mehr, aber überall anders
dann. Ja, genau.
Und dann, noch mehr Reisestress dann, für die Ponys.
Dann waren natürlich die ganzen TierschützerInnen zufrieden, weil vor ihrer Haus die hatten sie das Problem scheinbar gelöst. Aber es gab dann immer noch eine Diskussion darum, dass das ja immer noch verboten werden muss, weil vielleicht die Ponys irgendwann zurückkommen können. Und das war eine Diskussion, die ging in der Zeitung, die ging bis zum Bürgermeister hoch. Alle hatten damit zu tun. Und jetzt kam gerade neulich die Nachricht, die Linkspartei hat irgendwie eine Pressenachricht gegeben. Weil jetzt ist es verboten. Jetzt ist es irgendwie verboten. Und die Linkspartei hat irgend so eine Pressenachricht geschrieben, dass sie jetzt die Ponys auf dem Dom verboten haben, und die Presse hat es einfach 0,0 geprüft und hat im Grunde diese Nachricht abgeschrieben, hat den Typen angerufen, der vor 5 Jahren hier war, der war völlig, keine Ahnung, was wollt ihr von mir? Und haben eine Nachricht geschrieben, die suggeriert hat, dass die Linkspartei im Alleingang jetzt die Ponys vom Dom getragen hat. Obwohl es sie seit 5 Jahren nicht mehr gibt und der Typ nichts mehr damit zu tun hat und es sich nicht wirklich irgendwas... Ja, und das war ein riesen... Über Tage lang in der Hamburger Lokalpresse immer wieder das Pony auf dem Dom, und ich saß da und hab gesagt, es gibt keine Ponys. Es gibt schon lange, jahrelang keine Ponys mehr. Was ist los mit euch?
Daran merkt man mal, dass ich primär meine Nachrichten aus der Süddeutschen beziehe, weil da war nicht die Rede davon, dass die Hamburger Dom-Ponys jetzt von den Linken endlich... Nee. Verboten und somit geschützt wurden.
Dafür, ja.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Das ist meine Welt.
Ich möchte einen kleinen...
Zwischen Fischköpfen und verbotenen Ponys.
Das ist jetzt so eine Art kleiner Teaser. Verbotene, alles über verbotene Ponys. Als kleinen Teaser möchte ich... Oder alles über Dieter Ahle. Alle über...
Ahle, Dieter, Dieter
Alle über Ahle, Dieters Ahle. Alles.
Ahle über Dieter.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Wie beziehst du deine Ahle über Dieter?
Ja, also eigentlich muss man diese Vorlage nutzen.
Ja, irgendwie. Man kann auch alles über Ahle. Oder
wir haben ja mittlerweile relativ viele verschiedene Varianten unserer Betitelung.
Ja.
Das wäre jetzt mal aber was ganz Neues.
Wie wär's mit Ahle über alles?
Hat auch gleich sowas dritte Nationalhymne-Strophe, genau. Vibes, ja. Stark. Also, ich möchte einen Vorgeschmack geben.
Ist dir das auch schon mal, ich unterbreche dich nur, weil ich noch beim alten Thema bleibe, auf unserem Foto bei Spotify und so,
ja,
steht ja alles über alles.
Ja.
Das ist ja irgendwie auch eine unpatriotische Patriotismuskritik.
Eine
also wenn du das gegen die dritte Strophe stellst,
ja,
und den Text, dann nehmen wir einfach Deutschland raus
so über. Ja,
und, okay, und verdünnen Deutschland mit allem auf der Welt und sagen, no, fuck you, es ist eben nicht, es ist das Gegenteil von America First und von Deutschland über alles und von all den anderen.
Eigentlich ist das, alles ist gleich.
Genau, alles.
Weil alles über alles ist.
Genau, weil es nicht, wir reden über alles, sondern alles ist über allem, alles ist, ja.
Ja, alles schwebt über allem.
Jedes Einzelne schwebt über dem Gesamten.
Boah, da muss man sich wirklich nicht mehr fragen, warum es für Nicht-Muttersprachlerinnen schwer ist, Deutsch zu lernen.
Ja.
Schon kompliziert.
Komplizierte Sprache, aber mit uns kriegt ihr das nötige Werkzeug an die Hand,
genau,
um euch durch den Dschungel der Sprachirrsinns zu schließen.
Ab B2 im Niveau kann man uns genießen und sich somit ein bisschen üben im sprachlichen Bonbon.
Ich frage mich wirklich, warum die Volkshochschule die schon längst mal was angerufen hat und uns Flatrate-mäßig durchgebucht hat für die nächsten 10 Jahre.
Wir kriegen so einen Exklusivvertrag.
Alle Integrationskurse laufen über die beleuchteten Brüder.
Dann kommen wir nicht mehr bei Spotify, sondern dann dürfen wir nur noch in der Volkshochschule performen.
Ja.
Dann geben die uns richtig viel Schotter und niemand kommt. Oder alle. Alles über alles. Ich möchte einen kleinen Vorgeschmack geben auf den Jahresrückblick. Und zwar, indem ich einen Text zitiere, der Band Das Lumpenpack featuring Alligator. Es geht um das Jahr 2024. Ein Geigen weht im Fahrtwind wegen Eiern und Benzin, aufgebrachte Bauern mit dem Trecker nach Berlin, Flugblätter mit Hakenkreuz, doch ohne Konsequenz, in Potsdam spielen Faschos neue Wannsee-Konferenz. Irgendwo ein Hochwasser, irgendwo eine Wahl, Beckenbauer stirbt, Bubatz ist legal, Raab ist wieder da, Oasis sind versöhnt, Mockridge bleibt ein Wichser, man hat sich dran gewöhnt. Ein wunderbarer Text halt. Und jetzt der Part, der, wo ich jetzt interessiert bin, was du sagst. Zwei senile Rentner wären gerne Präsident. Der eine checkt es ernst, erst als er Zelensky Putin nennt. Der andere wird verurteilt, doch es ändert einen Dreck. Er dreht einfach weiter hohl und sich leider einmal weg.
Also, in diesem lyrischen Zusammenhang ist das schon eine geile Punchline, muss ich sagen. Ja.
Das fand ich auch richtig stark.
Da kann ich das fast durchgehen lassen.
Kann man machen, aus, von der Kunstfreiheit gedeckt.
Es ist von der Kunstfreiheit. Also wenn, ja, da auf jeden Fall ist es von der Kunstfreiheit gedeckt.
Findest du, das ist ein adäquater Zusammenschrieb des Jahres 2024?
Es ist erstaunlich viel passiert, muss ich sagen. Mhm. Aber das Oasis und Stefan Raab, aber gut, die waren halt. Es gab wieder so ein paar Nachrichten, die so mehr so mich an die alte Bundesrepublik erinnert hat. Vielleicht auch, weil die Leute so alt sind, die in den Nachrichten waren. Gottschalk, Oasis und Oasis. Stefan Raab. Ja.
Mal
scheiß Bandname auch, oder? Oasis ist ein
kein Oasis Bandname. Ist kein guter Bandname. Das ist irgendwie auch ein bisschen, also auch irgendwie unpassend für die Charaktere dahinter. Oh, ich möchte übrigens sehr empfehlen, die aktuelle Folge des Podcasts Fuck You Very, Very Much, wo es um den Beef zwischen Pete Doherty und den Libertines geht. Mhm. Heute veröffentlicht worden, den Rest der Libertines, vor allem, wie Markus Kafka ihn ausspricht, Karl Barat. Mhm. Ich dachte mal Barrett.
Ja.
Weil du das immer so sagst.
Ja, Karl Barat. Er hat halt diesen Akzent auf dem A.
Ja, dann ist Barat wahrscheinlich richtig.
Wahrscheinlich. Markus Kafka passieren solche Fehler nicht.
Nee, der ist gut recherchiert. Der recherchiert gut. und da sind wirklich ganz wahnsinnige Geschichten drin. Zum Beispiel wie bei einer der vielen möglichen Versöhnungen, wo gleichzeitig Libertines und Baby Shambles gespielt haben, Pete Doherty zufällig entscheidet oder spontan entscheidet, nicht zu den Baby Shambles Auftritt zu fahren, sondern zu den Libertines. Aber der Taxifahrer, der ihn dahin bringen soll, großer Fan der Baby Shambles ist und Tickets hat und ihn stattdessen zum Baby Shambles Konzert fährt, aber er ist viel zu spät und die Fans statt aus Wut schon die Bühne gestürmt und das ganze Equipment zerstört haben und er es dann letztlich zu keinem der beiden Konzerte geschafft hat. Das sind wirklich sehr verrückte Geschichten, die erzählt werden. Richtig gut. Kleiner Trigger für dich. Ich habe mit Benny Ohren gehört und du wirst Jennifer Weiss nervig und anstrengend und unnötig finden und irrational ablehnen. Also irrational doll ablehnen. Kleine Warnung, aber der Rest bitte gefallen. Okay. Aber um nochmal ganz aktuell zu sein, das Hawk-Tour-Girl hat Stress. Hast du es mitbekommen?
Nein.
Uiuiuiui. Hayley Welch, wir sprachen über sie, als ich uns als Hawk-Tour-Boys bezeichnete. In völliger Unkenntnis deinerseits, was das denn eigentlich bedeuten mag.
Inzwischen ist die mir natürlich überall begegnet. Ja, genau. Süddeutschen Artikel und in allen Medien und so immer wieder habe ich von der gelesen.
Ja, also sie hat aus ihrer kurzzeitigen Internet-Meme-Phase wirklich das Maximum herausgeholt, was man daraus so PR- und Publicity-mäßig machen kann. Die hat irgendwie zwischenzeitlich den dritterfolgreichsten Podcast auf Spotify
gehabt. Irgendwie 3,5 Folgen oder so.
Talk Tour. Den tollen Namen Talk Tour. Und die ist jetzt aber angezeigt worden, weil die auch, also nicht nur sehr viel Merchandise-Artikel produziert hat und irgendwie eine Tierschutzorganisation gegründet hat, sondern auch eine, natürlich, Kryptowährung sich ausgedacht hat, die irgendwie kurzzeitig mal extrem wertvoll war innerhalb kürzester Zeit und sie damit dann aber irgendeine Form, also sie hat irgendwie auf dem Schlag innerhalb von Minuten 20 Millionen Dollar damit verdient, mit irgendwelchen windigen Finanztricks, so wird ihr vorgeworfen.
Warum werden Kryptowährungen eigentlich nicht verboten?
Ja, das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch
nicht. Nothing good has ever come from cryptocurrency.
Bitcoin ist jetzt, glaube ich, so wertvoll wie nie zuvor, weil jetzt alle darauf wetten, wegen Donald Trump als nächsten US-Präsidenten und Elon Musk als sein kleiner Schnüffelhund daneben.
Okay, Hawk-Tour-Girl hat Ärger mit der Cryptocurrency.
Genau, aber was für eine, also die hatte ein Jahr, meine Güte. Also die hatte ein doch deutlich aufregenderes Jahr als wir.
Ja, gerade so.
Also das ist die einzige auch, ansonsten kommt da keiner ran. Also erst Hawk-Tour-Girl, dann wir und
dann Donald Trump
oder Joe Biden.
Der hat nicht so ein aufregendes Jahr.
Der hat ein sehr aufregendes Jahr. Hallo?
Und so spät im Leben hat er noch so viel erlebt.
Wie findest du das eigentlich, dass er seinen Sohn begnadigt? Wie bewertest du das? Also was war so dein erster Impuls, als du gelesen hast,
dass die Hunter Biden
jetzt doch
begnadet? Mein erster Impuls war wirklich, dass ich dachte, dass irgendwie tief in ihm gemenschelt hat, in dem Sinne, dass er wahrscheinlich dachte, also was er gesagt hat, ist, er muss im Grunde ihn auch davor beschützen, was passiert, wenn so ein Hexenjagdmäßig, also wenn das sozusagen, er wollte Unrecht vorbeugen.
Ja, aber er hat auch Unrecht
jetzt
auch quasi
Unrecht vorbeugen.
Nachträglich noch rückwirkend vorgeworfen.
Ja.
Nachträglich rückwirkend. weil er behauptet hat oder meint, dass durch politische Einflussnahme der Prozess gegen seinen Sohn, der glaube ich wegen Waffenbesitzes letztlich verurteilt wurde, dass der die politische Lupe dafür gesorgt hat, dass er härter bestraft wurde, als es eigentlich angemessen gewesen wäre und ihm somit eigentlich ein Unrecht geschehen ist. Das hat er auch gesagt. Ja. Und natürlich auch, dass wenn dann der Chef wechselt, dass er das dann noch härter haben wird.
Und ich glaube, dass da ein bisschen mitgeschwungen hat, dass wenn du eigentlich irgendwie ein demokratischer Mensch bist, eine funktionierende, erfolgreiche Regierung anführst, wenn du dein Land irgendwie vor allem und wenn du dann so krass verdroschen wirst und so von dem ganzen Volk so verlierst gegen einen offensichtlichen Gangster, dass du dann sagst, wenn ich jetzt kurz vorm Tod immer noch. Also es ist halt so eine Prinzipienfrage, ne?
Ja, exakt das.
Und ich glaube, bei ihm ist es einfach gekippt, er hat einfach gesagt, fuck you.
Ja.
Dieses Arschgesicht kommt mit jeder Scheiße davon und mein Sohn wurde einfach überzogen wegen der Lappalie bestraft. Die kleine Kirsche gönne ich mir jetzt. Ich glaube, dass das so eine Geschichte war. Dass er gesagt hat, wenn ich jetzt hier auch noch überkorrekt bin und dieses Unrecht geschehen lasse, dann kann ich eigentlich auch nicht mehr in den Spiegel gucken, angesichts dessen, was für ein Unrecht hier insgesamt gerade
ist. Also werde ich wortbrüchig.
Also werde ich wortbrüchig und weiche von meinen Prinzipien ab und mache Dinge, die eigentlich nicht in Ordnung sind. Und das kann man als Aufweichung, also ne, das Gift von Trump weicht jetzt auch das auf und so weiter und überall bröckelt's jetzt. Aber ich sehe es eher als eine sehr einsame, persönliche Entscheidung eines Vaters und eines alten Mannes am Ende seines Lebens, der enttäuscht und frustriert ist von dem, was da widerfahren ist. Und es ist trotzdem falsch, aber irgendwie kann ich es ihm nicht verargen.
Also ich hatte tatsächlich genau dasselbe Gefühl und denselben Impuls. Ich habe das auch gar nicht extrem doll kritisch gesehen, sondern auch mir genauso erklärt, wie du es gerade so schön zusammengefasst hast. Finde natürlich trotzdem ein bisschen, also es macht einfach so, wenn man von Weitem drauf guckt, kein gutes Bild, wenn man das gegeneinander schneidet. Einerseits, ich werde da nicht eingreifen, die Justiz hat gesprochen und er hat das ja auch vorher nicht kritisiert.
Ja.
Und jetzt kritisiert es und versucht es damit nochmal ein bisschen irgendwie zu erklären. Ich hätte es fast noch cooler gefunden, wenn er gesagt hätte, ey, ich bin jetzt bald nicht mehr Präsident, ich habe nicht mehr lang und ich will einfach meinen Sohn nicht im Gefängnis sehen und besuchen müssen. Ich möchte den irgendwie Thanksgiving zu Hause haben. Deswegen, ich kann jetzt noch, ich mach.
Ja.
Hätte ich irgendwie okay gefunden, ging natürlich nicht. Das ist einfach noch viel zu sehr Politiker und Staatsmann. Aber diese Kritik, die du ja auch gerade erzählt hast, dass man ihm jetzt auch vorwirft, dass auch aus der eigenen Partei, dass er der Partei einen Bärendienst erwiesen hat und if they go low, we go high und wir müssen zu unseren Prinzipien stehen, kann ich nachvollziehen, intellektuell, aber menschlich halt gar nicht. Außerdem, gegen wen hat er jetzt gerade, oder haben die Demokraten gerade verloren? Gegen einen Mann, der sich an keine Regel jemals gehalten hat.
Ja.
Und niemand, also ich kann mir keinen einzigen demokratischen Wähler oder Wählerin vorstellen, die demokratisch wählen wollen, jetzt aber sagen, also nee, wenn Joe Biden seinen Sohn begnadigt, dann ist er aber eine Persona non grata. Ich will jetzt wieder Donald Trump oder seinen Sohn.
Genau, oder Elon Musks Sohn.
Oder Elon Musk selbst. Nee, es geht nicht, der ist ja nicht in Amerika geboren. Also ich glaube, das ist auch schon wieder so ein Ding, das ist kein Skandal. Also, Es ist falsch, man kann darüber diskutieren, aber man muss es nicht so skandalisieren und vor allem ist es unfassbar menschlich.
Ja.
Und das finde ich nicht so schlimm.
Ich hatte das einzige Ding, an dem mich aufhängt, ist dieses Prinzipien-Ding, dass du sagst, was ist ein Prinzipien wert, wenn man sie dann doch bricht? Weil dann sind es halt keine Prinzipien. Das ist ja auch das, was Donald Trump einfach macht. Dieses Auflösen der Wahrheit und Auflösen von allem und alles ist egal. Das ist alles nicht gut.
Nee, aber dann kann man sich wenigstens mal in den Momenten, wo man vielleicht selber moralische Schwäche zeigt, sich daran erfreuen, dass jetzt das Klima eh so vergiftet ist und auch mal das für seinen eigenen Vorteil nutzen. Mhm. Finde ich okay, ist niemand mit wehgetan. Wie gesagt, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Leute sich deswegen von dieser Partei abwenden. Weil die, also wenn es mehr Alternativen gäbe als nur zwei, dann wäre das, glaube ich, ein größerer Schaden. Aber wäre jetzt wirklich, egal. Genug über die USA. Schlimmes Land. Ich bin richtig, richtig leer energized.
Ja, ich auch.
Ich kann dir noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, wie ich neulich versehentlich meinen Ehering in eine ICE-Toilette geworfen habe. Oh und Gott. Das erst Minuten, also ungefähr so 10 Minuten später festgestellt habe.
ICE-Toiletten ausgerechnet.
Ja, das war eine blöde Situation.
Man muss natürlich sagen, in ICE-Toiletten ist nicht so viel Wasser drin. Ne? Das ist ja relativ
nein, nicht in die Toilette rein, sondern in den Mülleimer der
ICE-Toilette. Ach so, ich dachte in die Toilette.
Nein, nicht in die Toilette selber. In den Mülleimer der Toilette im ICE.
Ja, okay. Das ist aber auch wieder ein Beispiel dafür, für das, was ich immer mache, dass ich immer so einmal runterdrücke. Das macht mir inzwischen so viel Spaß. Hatte ich darüber geredet? Papa, habe ich darüber
geredet? Haben wir darüber geredet, aber machst du das, weil du hoffst, Ringe zu finden?
Nein, ich mache das einfach, weil ich sehe, der quillt ja in Sekunden über, weil du wirfst da 4 Papier rein und wenn die so doof Tetris-mäßig gestapelt sind, dann quillt es ganz schnell raus. Und du hast immer bei diesen Mülleimern, gerade bei normalen öffentlichen Toiletten, hast du so viel Potenzial, das Volumen zu verringern. Weil niemals, alle lassen von oben dieses weiche Papier drauffallen.
Aber man kommt ja auch nicht so gut ran, weil das ja mit dieser Klappe ist.
Ja, aber im ICE ist das mit der Klappe doof, bei den Körben in normalen Toiletten ist es natürlich einfacher. Es macht so viel Spaß, das eigene Tuch zu nehmen und einmal.
Also was nicht so viel Spaß macht, ist alle Tücher wieder rauszusammeln.
Auf der Suche nach, weil der Regen natürlich auch durchfällt durch dieses ganze Konstrukt aus Luft.
Es gab die Situation, ich saß mit meiner Frau im ICE auf dem Rückweg von Berlin und wir haben ein Kartenspiel namens Knister Knoster gespielt. Das heißt nicht wirklich Knister Knoster, ich habe mir diesen Namen ausgedacht. Das heißt De Vif oder Ja-Wu oder so, keine Ahnung. Das haben wir gespielt und ich habe ganz schön doll verloren. Und ich kann nicht so gut verlieren, hatte schlechte Laune deswegen, habe sie aber in einer verspielten, in der Art der Verspieltheit, die mir sehr eigen ist, übertrieben mit meiner schlechten Laune und meinem Hass, den ich in dem Moment empfunden habe. Ich habe keinen Hass empfunden, aber ich habe so getan, als wenn. Und dann bin ich wütend scheinbar zur Toilette gestapft. Weil kurz vorher noch eine Ansage kam, oh Achtung, wir müssen jetzt hier leider in, keine Ahnung, Lüneburg zwischenhalten, weil da ein Zug ausgefallen ist und wir müssen jetzt Leute mit reinnehmen. Also wenn sie noch einzelne freie Plätze haben, machen sie die frei. Es wird eng, sorry, aber ist halt so.
Ist es eigentlich immer noch so, dass man in Bahnhöfen nicht erfliegen darf, weil das runter, oder ist es inzwischen nicht mehr so, dass es auf die Gleise geht?
Das
geht
ist auf die Gleise schon lange nicht mehr so.
Aber ich kenne das noch.
Ich kenne das auch noch, wenn man da den Klapper aufmacht, dass man die Schiene vorbeifahren sieht. Ja, das war bei witzig, bei Bum Bum, wenn du Bum Bum gemacht hast.
Habe ich mich noch nicht gefragt, ist schon längst nicht mehr so.
Ist schon wirklich lange, aber ich habe das auch genau vor Augen, wie das aussah und dann diese, wie krass lauter es plötzlich wurde.
Oh, ich habe als Kind immer zusammengesetzt, ich habe mir die Ohren zugehalten, ich habe gedrückt und die Ohren zugehalten, weil man weiß auch mal nicht genau, wann es kommt, dann ist man so, ganz schlimmes Geräusch.
Dann wird es zerfetzt von den Reifen. Also, ich bin zur Toilette gegangen, weil ich dachte, ich mache das jetzt noch schnell, bevor jetzt der ganze Gang voll steht. Ich musste noch gar nicht so doll, aber bevor ich dann danach muss und mich da durch den Gang durchfetzen muss, keine Lust drauf. Bin zur Toilette gegangen, hab dann Pipi gemacht, hab mir die Hände waschen wollen, aber Wasser funktionierte nicht, aber hatte schon Flüssigseife auf der Hand.
Ja.
Und dann habe ich die ganze Zeit versucht, diesen Sensor zu
finden. Oh, der Sensor ist so scheiße.
Nicht funktioniert.
Der ist viel weiter vorne, als man denkt.
Genau, aber ich habe wirklich viel, ich glaube, der war auch komplett kaputt. Vielleicht war ich aber auch zu bescheuert. Jedenfalls habe ich dann entnervt mich dafür entschieden, mir nur die Hände mit Papier wieder irgendwie sauber zu machen.
Ja.
Habe so die ganze Seife abgemacht, in den Müll geschmissen und bin dann wieder zurück. Und wir haben weiter Knisterknoster gespielt.
Und dann
irgendwann so nach, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten gucke ich so auf meine Hand so, fuck, wo ist denn mein Ring? Meine Frau kennt mich ja, wenn ich in einem albernen übertrieben Modus bin, wie ich da war. Dann dachte ich, haha, witzig, wo hast du ihn denn? So, ich, nee, jetzt echt, ich hatte Probleme meiner Frau klarzumachen, dass es eine echte Situation ist und ich nicht künstlich herbeigeführt habe. Und dann bin ich da halt tatsächlich an mehreren Leuten vorbeigequetscht, da hingegangen, es war gerade keiner da und dann habe ich wirklich fast alle Tücher aus dem Mülleimer rausgesammelt, die auf den Boden getan und habe die dann so einzeln durchsucht. Und hab ihn dann auch gefunden, Gott sei Dank. Und hab den, danach hatte ich halt das krasse Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Ich war natürlich auf der Toilette, die vorher schon nicht funktioniert hat.
Gegenüber ist noch eine.
Es gab vor allem Handdesinfektionsmittel. Ja. Damit habe ich dann gearbeitet.
Das ist auch, ich komme da immer so durcheinander mit den Knöpfen und den Seife und Desinfektion, dann nämlich aus für den Desinfektion, aber ach, das ist schon anstrengend.
Ja, aber es war eine ganz, ganz lustige Sache. Und ich habe mich da auch gefreut. Auf dem Hinweg sind wir auch mit dem ICE gefahren. Da war eine Toilette mit dem Schild. Du hast es garantiert auch schon gesehen. Wenn eine ICE-Toilette nicht funktioniert, was steht dann dran? Nicht defekt oder nicht irgendwie kaputt. Da steht Toilette unbenutzbar.
Nee, das habe ich noch nie gesehen.
Ich habe es schon mehrfach gelesen und habe es wieder jetzt gesehen.
Glaubst du, du schaffst es? I don't think so.
Die ist nicht zu benutzen. Egal, wie sehr man sich anstrengt.
Das ist hübsch, das ist schön. Schönes Wort, auch ein schönes Wort habe ich heute gerade gelernt. Meine Kinder haben mir versucht zu erklären, dass das, was hast du gerade gesagt? Was hast du gerade für ein Wort benutzt? Was hast du gemacht? Beim Fußball, wenn man jemanden umrempelt, heißt es körpern.
Körpern?
Ja.
Wer hat das gesagt? Hast du behauptet?
Mein Sohn, nein.
Nein.
Der hat mich weggekörpert. Und ich finde das, und die haben so, das dann, dann haben sie, als ich das nicht verstanden habe, haben die beide versucht, mir das so zu erklären, als ob das ein Fachsprachenausdruck aus dem Fußball ist, den ich nicht kenne. Nee, das ist, wenn man jemanden so faul und den dabei umremmelt.
Körpern.
Und ich möchte gerne, dass das in die Fachsprache eingeht.
Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann so sein wird. Ich meine, ich glaube, gerade solche Begrifflichkeiten, die zum Umfallen von Menschen führen, die sind immer dynamischen Veränderungen unterworfen. Zum Beispiel Maulen.
Maulen, hinmaulen.
Unsere Eltern haben garantiert nicht Maulen gesagt. Nein. Und ich hatte gerade noch einen.
Wegbamsen. Wegplägen, rempeln, das ist das Klassische.
Ja, rempeln ist klassisch, aber ist vielleicht irgendwann ausgestorben und durch Körpern ersetzt.
Umgeflext, wegballern, weggemacht.
Weggezeckt.
Weggezeckt. Hart getackelt. Also körpern. Benutzt das gerne.
Ja.
Wenn ihr mal wieder jemanden auf der Straße umschmeißt, dann habt ihr ihn gekörpert. Aber es geht natürlich nicht mit ausgestreckten Armen. Das ist eher so dieses Bodycheck-Ding.
Ja, ich habe direkt...
Und es passt so gut, weil man ihn wirklich körpert. Weil es der, eben der Körper... Also es ist schon gut.
Körpert wieder mal eure Liebsten da draußen.
Okay, du kannst natürlich auch aus jedem Wort kannst du auch benutzen für den Koitus.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, habe ich.
Ich habe jetzt empfohlen...
Körpert eure Liebsten?
Ja.
Warum sollte man die Liebsten umrempeln?
Na, ist doch witzig
warum
vielleicht.
Warum sollte man die Liebsten alle... Na ja, gut. Also, es geht schnell in den Inzestbereich. Ich habe früher mal gelernt beim Fußball diesen Spruch. Das war auch so ein Coach-Spruch. Mit dem angelegten Arm kannst du den Gegner über das ganze Feld schieben.
Okay.
Na, das war so, ab wann ist es ein Foul?
Ja.
Und dann war immer so, okay. Und das war natürlich gerade ein Ding, wenn größere gegen kleinere Kinder gespielt haben, dann haben die einfach so weggeschoben, dass die keine Chance hatten.
Weggekörpert.
Weggekörpert.
Haben die Großen, die Kleinen weggekörpert.
Mein Sohn hat mich heute gefragt, ob ich alleine gegen sein ganzes Basketballteam gewinnen würde. Und ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht, aber wenn ich eine andere Person hätte...
100% würdest du gegen alle gewinnen. Du könntest jeden Wurf blocken. Die könnten nicht einen Punkt
machen. Ja, das habe ich auch gesagt.
Du musst nur einen eigenen Korb werfen.
Aber in dem Moment, wo ich... Die könnten ja durchpassen mich... Also ne, die Zeit, dass ich nicht rechtzeitig zurückkomme. Und ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, einen Punkt zu machen. Weil die mich umschwärmen würden.
Sehe ich auch als größere Problematik.
Ja. Und dann, wenn ich dann doch mal vorne bin, dann können die mich vielleicht mal auskontern.
Ja, also du müsstest einfach versuchen, ganz aggressiv den ersten Punkt zu machen und dann nur noch hinten reinstellen und alles wegblocken.
So, weil die Körbe ja niedrig sind, einfach reinlegen.
Ja. Oben.
Oder einfach von hinten versuchen, irgendwie so ein Dreier. Ja, aber sobald du zu zweit bist beim Basketball, ist es ja mit der Körpergröße, hast du ja einfach immer gewonnen.
Richtig. Das stimmt. Das ist wirklich ein großer körperlicher Unterschied.
So.
So, ja.
Die beleuchteten Brüder haben 171 Podcasts aufgenommen. Wow, das sind echt viele Podcasts.
Das sind viele Podcasts. Und wir werden, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ganz kurz, Happy Birthday, Bela B. Zu deinem 62. Geburtstag.
Okay.
14. Dezember. Und wir werden, wollen wir das jetzt einfach festlegen auf dem 28. oder bist du da noch zu früh dran für festlegen?
Was ist die Alternative?
27. abends.
Ich habe nämlich einen möglichen anderen Termin, ja, hier 28. Shit, ey. Da gibt es so eine Art Klassentreffen aus der Studienzeit.
Also dann 27. Wollen wir es auf den 27.
festlegen? Ich muss da nicht hingehen, ne? Aber das müssen wir wirklich nicht jetzt klären. Nein, aber ich überlege jetzt gerade,
die wenigsten folgen uns ja bei Instagram und die meisten hören das ja hier.
Guckt einfach am 27. oder am 28.
mal bei Twitch oder YouTube rein. Das klappt bestimmt. Uiuiui, wir sind richtige Profis. Vielleicht machen wir eine kurze... Das machen wir einfach. Wenn wir uns final entschieden haben, müssen wir nicht heute machen, machen wir so eine kurze Werbefolge, wo wir dann nochmal Bescheid sagen.
Das ist ja auch gar kein Problem, wir wohnen ja direkt nebeneinander.
So ist es, das müssen wir nutzen. Gut, ich freue mich auf alles, was da kommt und auf vieles, was war.
Du freust dich auf vieles, was war.
Ja.
Weil das im Jahresrückblick passieren wird in der Zukunft, dass wir darüber reden werden, was war. Genau, ich verstehe dich, du verstehst mich, wir sind die beleuchteten Brüder und ihr seid raus.
Habt euch wohl.